Guten Tag, mein Name ist Helge Schneider und Sie hören den Podcast Ausnahme der Rose.
Und dann kommt raus, das war auch nur Dicky, der sich auch wieder nur einen Spaß gemacht hat, indem er nachts in Verkleidung diesen Mann angreift und ihn vorher wieder mal von seinem Hund vom Fahrrad holen lässt. Also warum diese Kinder nicht hinter Gittern sind?
Der Rose.
Generationen von Profilern sind dran an der Frage, wo liegt eigentlich die TKKG-Millionenstadt? Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele, widmet sich heute einer interessanteren Frage. Wo um Himmels Willen liegt Peterswalde, die eingedeutschte Heimat von Enid Blytons Toxic-Kracher Geheimnis um? Begrüßt meinen Mitstreiter, der sich eben mit seiner Lupe das fünfte Bier aufgemacht und schwer an den Scherben geschnitten hat.
Linus Volkmann.
Auch ich sage Hallo, die kaputte Spürnase, die bei der Fährtensuche immer wieder nur an der Pizzabude rauskommt, Felix Scharlau. Besucht nun mit uns die fünf deutsch-britischen Hörspieldetektive, zu deren Hobbys Identitätsdiebstahl, Mobbing und Gaslighting zählen. In Geheimnis um ein Haus im Walde.
Na, hast du inzwischen begriffen, was Indizien sind?
Das ist das, was dein Onkel immer sucht und was wir dann finden.
Dicky ist darin der Größte, durch scheinbar unverdächtige Kleinigkeiten auf die richtige Spur zu kommen.
Vielen Dank, Betty, aber deine Spürnase ist doch ebenso gut.
Danke. Ich will auch eine ebenso gute Spürnase werden.
Ich denke, du willst Dichter werden. Du machst doch immer, wie heißt das noch?
Poesie.
Ah ja, die du dann in dein Poesie-Album schreibst.
Nicht aufflippen.
Schönen guten Morgen, Linus. Wie geht's dir denn so?
Ja, ach, vielen Dank, Felix. Wenn ich dein verschmitztes Gesichtchen sehe und deine Anmoderation höre, immer gut. Ich habe mir einen ganz großen Ingwertee gestellt. Mhm. Und wenn ich mit dieser Tür schon gleich reinfallen darf in dein Haus, Ingwer ist teurer geworden. Ich habe ja sonst immer auf dem Markt 79 Cent für 100 Gramm bezahlt und jetzt ist es plötzlich bei 1,29. Und ich weiß nicht, wenn du dich so ein bisschen mit Zahlen auskennst, das finde ich recht viel. Und für viele Leute, die halt so ganz so kleine Ingwer-Portionen mal irgendwo reinreiben, da mag das dann jetzt vielleicht nicht so einen großen Unterschied im Geldbeutel machen. Aber wir Ingwer-Enthusiasten sind ja die Melkkühe der Nation, wie ich gerne sage. Und ja. Ich kaufe ja sehr viel Ingwer, weil ich brauche immer viel. Du siehst ja, es ist auch eine riesige Tasse. Sie ist größer als mein Kopf. Du hast es ja mal outgepointet in unserem schönen Podcast hier, dass ich so ganz viele Ingwer-Vorräte habe, also richtig geschichtet. Und dann war letztens einer unserer Premium-Hörer, Lobi Lofi, war hier. Ich weiß nicht, wie er reingekommen ist. Also ich bin ja so ein Podcast-Star zum Anfassen. Aber irgendwie stand eben einer unserer Hörer in der Tür und hat dann ein Foto gemacht mit diesen Ingwer-Vorräten, weil du das erwähnt hast im Podcast. Und jetzt muss ich scheinbar total sparen beim Ingwer. Macht das mit dir?
Ja, ist das schon so auf dem Level, wenn die Leute das ehemalige Wohnhaus und die Praxis von Sigmund Freud in Wien besuchen und sich dann auf die Couch legen? Ist das so ähnlich, dass die Leute mit den Ingwerknollen posieren da, wenn sie bei dir sind?
Genau so war es. Also das war wirklich ein schönes Bild. Mir hat es auch gefallen. Klar, es war spät nachts und ich habe mich gewundert, was ist los in der Küche. Aber als ich dann verstanden habe, dass es um so eine Art Fanbesuch geht, ne, du willst ja auch mal nach großen Kneten zu der Heimat von Trio. Und dann ist doch klar, dass unsere HörerInnen hier auch mal vorbeischauen wollen.
Wenn du meinst, dass das so sein sollte, dann mach das so. Ja, ich habe mich gerade gefragt, ob das jetzt sozusagen, ob bei dir, du fährst ja nicht so viel Auto, deswegen merkst du ja gar nicht, wer wirklich die Melkkühe der Nation sind, nämlich die Leute, die teures Benzin tanken müssen aufgrund des Iran-Kriegs. Aber willst du mir sagen, dass sozusagen der ganze Ingwer auch durch die Straße von Hormuz oder Hummus, wie die Gag-Lieferanten seit Wochen ins Internet schreiben, kommt und dass der deswegen teurer geworden ist? Oder meinst du, das ist Zufall? Also kommt Ingwer überhaupt irgendwie aus Asien oder wird das schon im Schwäbischen angebaut?
Ja, du weißt ja, wenn das hier in Deutschland angebaut wird, ne, mit diesen ganz hohen Personalkosten, ne, die, wo wir großen Firmen uns dann immer verbiegen müssen und dann haben die noch eine Gewerkschaft. Natürlich wird das sonst wo in Asien bestellt und wenn dann die Wege länger oder schwieriger werden, dann kann ich mir vorstellen, wird das halt 1:1 umgelegt und ich meine, bei einem 80 Cent pro Produkt, das dann 1,30 kostet, na gute Nacht, Deutschland. Aber ich möchte mal sagen, du denkst ja, weil ich kein Benzin tanke, bin ich so im Vorteil. Du musst dir mal vorstellen, dieser ganze Tankrabatt, ja, das sind ja Milliarden von meinen Steuergeldern, die reingepumpt werden, damit die Leute mit ihren Scheiß-SUVs irgendwo hinpanzern können. Und ich habe davon nichts. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mir jetzt einfach mal ein bisschen Benzin kaufe, nur damit ich auch was von diesem Rabatt habe.
Ja. Kannst du auf deiner Dachterrasse lagern. In so einem riesigen Tank, weißt du? Warum nicht?
Ja, oder im Keller. Wenn ganz schlechte Zeiten kommen, habe ich einmal Benzin und einmal Wasser. Und wenn dann der große Sturm losbricht, dann bin ich gerüstet. Aber du fährst doch auch nicht so viel Auto. Ich sehe dich doch ständig auf dem Fahrrad.
Das ist richtig, ja. Ich fahre nicht viel Auto. Wir haben noch eins, aber das ist auch schon so angezählt so ein bisschen. Aber wir fahren nicht viel. Ich kann nicht gerade sagen, dass das riesig viel reinreißt bei mir finanziell. Aber ist auch ganz gut. Ich habe es auch neulich mal wieder machen müssen. Ich musste mit dem Auto irgendwie zur Arbeit fahren, weil ich pendel halt normalerweise einfach mit den Öffis. Und habe ich gemerkt, wie nervig Autofahren ist wieder. Also gerade Berufsverkehr, ich bin so froh, dass ich es nicht machen muss. Ich bin dafür nicht gebaut, psychisch. Ich komme nicht gut klar. Ich fahre vielleicht auch nicht gut genug Auto. Ich weiß es nicht genau.
Ja, aber kann es nicht auch sein, du hast ja diesen, du bist ja jetzt auch schon, ich will jetzt nicht sagen älter geworden, aber du hast ja auch dann diesen Sportwagen zugelegt und da bist du ja so ganz knapp nur über dem Boden. Ich finde das eher belastend. Und was bringt dir ein Ferrari, wenn du da im Stop-and-Go-Verkehr stehst in den Ringen? Also klar, du kannst den Motor aufheulen lassen und Bushido lautstellen, aber ist das überhaupt das richtige Auto für eine Stadt?
Ja, aber Ferrari ist ja genau das, was ich gesucht habe. So ein Auto, sauteuer in der Anschaffung und man fährt nie damit einfach. Das ist so meine Welt, ne? Status, Status, Status. Ja. Naja. Ansonsten, was dich vielleicht noch interessiert, kann ich ganz kurz erzählen. Ich war mal wieder bei, haben wir ja auch schon im Podcast drüber gesprochen, ich war mal wieder bei einer neuen Band von Jens Rachut, diesem Hamburger Rentner. Ich glaube, man darf es sagen, weil er ist, glaube ich, einfach nominell schon Rentner. Ich glaube, der ist 69. Ein Mann, der viel geleistet hat für die deutsche Punkgeschichte. Es wird wenig über ihn geschrieben. Also das Verhältnis zu Jens Rachut, Tote Hosen, könnte ein bisschen anders sein, finde ich, von der Leistung her. Aber er hat schon wieder eine neue Band, ich glaube die 35. Ausgestorben heißt die. Und da war ich auf einem Konzert und du weißt ja, du warst ja selber schon sehr, sehr häufig bei Konzerten von ihm. Was ist das Highlight bei diesen Konzerten immer?
Jetzt weiß ich es auch nicht. Vielleicht der Merch-Stand.
Genau, vielleicht haben wir auch darüber schon mal gesprochen. Es ist jedes Mal total spannend, was gibt es wieder am Merch-Stand? Zur Erklärung, also man konnte da schon mal Friesennerze kaufen, also so diese, ne, diesen gelben Regenmantel, diesen norddeutschen, bedruckt mit Kommando Sonnenmilch, das gab es früher. Und es gab ganz, ganz früher, glaube ich, von Dackelblut gab es so diese, wie heißt das denn? Wenn im Auto so eine Klopapierrolle hinten auf der Hutablage liegt und man hat so ein gehäkeltes Hütchen drumherum, das gab es, glaube ich, auch mal.
Klopapierumpuschelung heißt das.
Heißt das so tatsächlich? Okay, auf jeden Fall war ich sehr gespannt und ich wurde nicht enttäuscht, denn es gab mal wieder Geschirrhandtücher der Band. Das ist so ein Klassiker. Und dann sehr gut, auch gerade bei dem Namen Ausgestorben und wenn man weiß, die sind alle so ein bisschen älter, gab es eine Pillendose mit dem Logo drauf und mein Highlight war eine Gebissprothesenbox. Mit der Bandschrift, so, weißt du, so ein Plastikding für, was beim Zahnarzt eigentlich umsonst bekommst, aber halt noch mit dem Bandlogo drauf. Das fand ich irgendwie gut.
Hast du dir davon was zugelegt, Felix, oder hast du nur geguckt, ne, die Nase platt gedrückt?
Weil mir ja alles am Leib immer in die Binsen geht, weil ich so wahnsinnig muskulös geworden bin, gehen immer alle T-Shirts kaputt. Muss schon selber lachen. Nein, ich habe tatsächlich mir ein T-Shirt gekauft, weil ich eins gebraucht habe. Und die Highlights waren sofort ausverkauft. Das gab's gar nicht mehr, als ich hingegangen bin. Die Pillendose war direkt weg.
Ach, eine gute Idee. Ach, sowas bräuchten wir auch für Ausnahme der Rose.
Das stimmt.
Irgendwie exzentrischen Merch, obwohl wir reiten ja auf unserem einzigen Merch, der Kassette, reiten wir wirklich auch noch in den Sonnenuntergang, noch nächstes Jahrzehnt. Ja, Felix, bist du wieder bereit, uns und unsere HörerInnen hier kaputt zu gendern und eine neue Folge zu präsentieren? Du weißt, wir dürfen unsere Klientel nicht so vergrätzen. Ich arbeite ja in einem Printmagazin. Und das ist ja etwas, wo man sagen kann, ach, wer weiß, ob es das am Ende der Folge noch gibt. Deshalb möchte ich versuchen, so ein bisschen moderater zu sein. Möchte mich zu allem ein bisschen öffnen. Und deshalb hoffe ich auf ein sehr harmonisches Podcast-Erlebnis heute mit dir.
Das hoffe ich doch auch auf jeden Fall.
Felix, du hast ja heute das Hörspiel uns mitgebracht. Kannst du noch mal kurz sagen, was machen wir hier eigentlich?
Ach so, ja, das hätte ich erwähnen können. Das ist eigentlich, auch wenn wir bisher nicht drüber gesprochen haben, ein Hörspiel-Podcast. Wir besprechen jedes Mal ein Hörspiel. Und zwar suchen wir uns das abwechselnd raus. Und heute ist eine gerade Folge. Deswegen bin ich dran und ich habe mir Geheimnis um ein Haus im Walde von Enid Blyton rausgesucht. Jetzt sagst du bestimmt, Moment, wir hatten noch was anderes vereinbart, weil du ja letztes Mal mir das Recht abkaufen wolltest. War's so? Oder wer sollte mir das abkaufen? Ich weiß schon nicht mehr.
Ganz genau. Ich habe gesagt, Felix, es gibt ja gar nicht so viele Hörspiele mehr, die wir noch nicht gemacht haben. Lass uns ein neues machen. Du hast ja du vermittelst mir zumindest immer, dass du gar nicht weißt, was da alles kommen soll. Und dann habe ich dir gesagt, was du machen sollst und wollte dir ein Recht abkaufen. Und was hast du gemacht? Das Geheimnis um.
Das ist wie ein bisschen wie in Beziehung. Aber du bist genauso. Du bist eigentlich noch viel schlimmer als ich. Ist bei mir wie in Beziehung. Und ich meine jetzt nicht explizit Liebesbeziehung, sondern generell menschliche Beziehung. Wenn ich zu sehr bedrängt werde, dann bin ich weg. Also wenn ich merke hier, kannst du noch mal hier und da und vielleicht, dann irgendwie habe ich keinen Bock mehr. Ne? Also ich hatte irgendwie, wir hatten ja darüber gesprochen, das hat ja auch total Spaß gemacht. Das Tiger-Team war ja quasi ein Hörerwunsch. Und da hast du ja quasi gesagt, ach, das hast du ja neulich schon mal gemacht, dass da irgendwie jemand was vorschlagen kann. Mach das doch einfach jetzt nochmal. Und dann dachte ich so, nee, auf gar keinen Fall. Mach ich sofort zu. Das ist bei mir, geht sofort der Rollladen runter. Tut mir leid. Plus, ich habe gar kein Angebot bekommen. Also ich dachte natürlich schon dann jetzt die letzten 4 Wochen, vielleicht kommt dann mal erstes Gebot per WhatsApp, irgendwie 600 Euro, kam gar nichts. Komisch. Handy wohl kaputt, was?
Ich dachte, du machst das so unbewusst und man denkt so, ach, man kann dem Felix gar nicht böse sein, aber du bist dir auch bewusst, dass du mich ständig auflaufen lässt. Es ist ja, du fühlst dich ja scheinbar schon bedrängt, wenn ich dir ein Bild zeige, so hier, guck mal, ich streichle eine Katze und dann Felix Schalo hat den Chat verlassen. es ist ja wirklich, ich weiß immer gar nicht, wie ich da die wenigen Brosamen einfordern kann. Und ich hatte auch den Verdacht, dass ich nicht durchkommen werde mit meinem Vorschlag. Aber dann machen wir ihn halt in meiner Folge. Ich habe mir auch schon gedacht, oh scheiße, wenn jetzt Felix die gute neue Serie bekommt, die auch Lobi Lofi aus meiner Küche, ne, mit dem Ingwer vorgeschlagen hat, oder der mich draufgebracht hat, ne, dann mir ist es lieber, dass das jetzt bei mir ist. Mach du ruhig Enid Blyton, du wirst schon sehen, was du davon hast.
Ja, aber ihr werdet alle noch sehen, die ihr das Hörspiel vielleicht nicht kennt oder sogar die Reihe nicht kennt, dass hier einiges drin ist. Also ich hab's am Anfang auch nicht gedacht, aber es ist doch einiges wieder sehr, sehr schön hier an diesem Hörspiel, beziehungsweise sehr, sehr wild. Dazu kommen wir gleich. Wollen wir mal so lange, bevor es richtig losgeht, denn das ist ja hier das Protokoll, wollen wir nochmal ganz kurz zurückschauen. Die letzten Folgen, gab es da Post bei dir? Hat dich irgendwer erreicht mit irgendwas?
Post bei mir. Halt dich fest. Ich habe Post bekommen von der Finanzverwaltung aus Köln. Ich musste 1.000 Euro zurückzahlen für irgendeine Corona-Hilfe.
Ah ja.
Ich hatte so eine ganz schlechte Steuerberaterin. Kann ich das sagen? Wenn ich den Namen nicht sage. hießen die aus irgendwie bei der Nähe von Stuttgart. Und die hatten dann während Corona so alle Leute angeschrieben, so, ja, sie können hier 1.000 Euro Corona-Hilfe über uns beziehen. Wir machen das für sie. Ne, es gab ja damals so Möglichkeiten, Gelder abzurufen. Und das hat ja keiner so durchdrungen. Und dann haben die da so ein bisschen ihre Klientel dann angeschrieben und gesagt, so, wir wollen 400 Euro oder so, gab es dann Gebühr. Ne, die haben mir dann 1.000 Euro besorgt, haben 400 Euro oder sogar mehr davon selber behalten und jetzt nicht geschafft, irgendwie die Belege rechtzeitig einzureichen. Das habe ich dann auch gesehen. Und jetzt musste ich das zurückzahlen in Gänze. Und die 400 Euro natürlich, die ich damals dieser Kanzlei überwiesen habe. Und dachte, naja gut, sind ja immer noch 600 Euro. Fuck off. Ja, Grüße gehen raus.
Würde ich ja fast mal zur Polizei gehen. Also das klingt ja total absurd, weil irgendwie für ein paar klar, eine Steuerberatung ist ja auch ein angesehener Job, der ist ja auch viel Arbeit. Also vor allem, wenn ich meine Steuerunterlagen sehe, bevor ich sie da hingebe, weiß ich, oh Junge, Junge, die arme Sau. Aber 400 Euro für ein paar Formbriefe kommt mir auch seltsam vor. Und dann, wenn du sagst, die haben dann einen Fehler gemacht, das kann ja nicht sein.
Ja, die hatte mir dann nochmal geschrieben, ich bin da nicht mehr gewesen und wollte dann, dass ich irgendwas abhake, weil sie scheinbar die Fristen noch einhalten mussten und das war schon nach der Frist. Aber dann hieß es so, nee, wir können da noch eine Verlängerung kriegen und dann habe ich einfach nur irgendwann kommentarlos die Mahnung vom Finanzamt aus Köln bekommen. Auch natürlich absurd, dass diese Gelder, diese Corona-Hilfen 2026 noch wieder eingetrieben werden von den Leuten. Naja.
Ja, hatte ich aber neulich tatsächlich auch vor ein paar Tagen irgendwas gelesen. Das scheint jetzt gerade, scheint so eine Welle zu kommen.
Ja.
Das tut mir sehr leid. Ich meinte allerdings mit Feedback schon irgendwas bezogen auf unseren Podcast eigentlich, aber okay.
Ach so, entschuldige, Felix, habe ich mich so in Rage geredet. Ich habe auch Feedback zu unserem Podcast. Aber unseren Podcast haben wir wegen und während Corona gestartet. Da kann ich doch auch mal das hier offenlegen.
Ja, das stimmt. So,
Felix, dann liest du doch zuerst mal was vor.
Ja, und zwar hat Sarah geschrieben, mein Mann Norman und ich hören euren Podcast und feiern ihn. Schon seit Folge 1. Vielen Dank für die großartige Unterhaltung. Bei eurer letzten Folge, das ist jetzt nicht mehr richtig, sondern sie meint die vorletzte, und zwar das Tiger-Team, kam mir dieser Ausschnitt vom Vergnügungspark, wer zu Hause nichts zu lachen hat, gleich bekannt vor. Ich konnte es nur nicht sofort zuordnen. Gemeint ist die Szene, wir hören sie nochmal ganz, ganz kurz, die läuft da auf dem Vergnügungspark und ich habe damals die These aufgestellt, so ein bisschen im Spaß, ob da nicht irgendwie André Mininger oder sonst wer von Europa abends zur Kirmes gegangen ist in Hamburg oder wie das da heißt. St. Pauli irgendwo und das einfach mitgeschnitten hat, weil das klingt so wahnsinnig deutsch.
Jawohl. Wer zu Hause nichts zu lachen hat, hier können wir lachen.
Sehr lustiger Ausschnitt, weil er auch so konkret ist. So, jetzt schreibt Sarah weiter. Allerdings höre ich des Öfteren die drei Fragezeichen zum Einschlafen und witzigerweise habe ich kürzlich die Folge 94 Das schwarze Monster gehört. Hier wird André Miningers Tonbandaufnahme von St. Pauli ebenfalls gespielt. Wie gesagt, Linus, das war nur eine Behauptung von mir, das muss nicht stimmen. Nur halt im Rahmen eines Zirkus, und zwar ziemlich am Anfang des Hörspiels. Wir freuen uns auf viele weitere Folgen von euch. Liebe Grüße, Sarah. PS, nach all den Jahren sitzt die E-Mail-Adresse von euch, Ausnahme der rose@gmx.de, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Also freut uns natürlich, wird vor allem GMX sehr freuen. Die müssten wir eigentlich auch mal nach Geld fragen.
Ja, ich würde keiner kennen, diesen Anbieter, ohne Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele. Ja, ganz das tolles stimmt. Feedback.
Ja, ich muss sagen, ich habe die Folge mal gehört, aber sehr lange her. Aber ich habe mir das ein bisschen vorgenommen, mal doch wieder in neuere, also jetzt ja nicht mal neu, aber jetzt in nicht die ganz frühen drei Fragezeichen reinzuhören. Da gibt's wirklich einige, die ich nicht kenne und vielleicht ist da ja doch noch was dabei, was mir gefällt. Vielen Dank, Sarah.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Du hast es vielleicht vergessen, unsere erfahrenen HörerInnen kennen natürlich die Geschichte zu mir und dem schwarzen Monster. Das war ja die Folge, die mich mit Sabrina Settlur verbindet. Und zwar hatten wir mal ein Interview mit ihr gemacht in Köln und weil sie nicht so gerne fliegt und weil ja auch der Weg natürlich zu kurz war, ist sie von Frankfurt mit einem geleasten BMW und ihrer Schwester Yvonne Settlur, Grüße, nach Köln gefahren und wir haben da so ein Interview gemacht, Kochen mit hieß es damals, das Format, und dann ging es um das Thema Hörspiele. Und dann kam eben raus, dass die ganze Zeit durch Deutschland cruisen, weil sie nicht gerne fliegen, und drei Fragezeichen hören. Und dann haben wir getauscht, ich habe immer noch die Kassette von Sabrina Setlur, Das schwarze Monster. Und habe ihr im Umkehrschluss damals die Entführung eines Popstars von TKKG gegeben.
Mhm.
Ja, so war das damals. Ich auf Du und Du mit den Stars. Ich wollte es nur mal so ganz nebenbei einflechten.
Ja, ich habe mir die Geschichte tatsächlich nicht so gut gemerkt, weil sie überlagert wurde von der Geschichte, die danach folgte, nämlich dass du ständig gesagt hast, und deswegen können wir Sabrina Setlur bald bei uns im Podcast mal zu Gast haben. Und ja, ich warte bis heute drauf. Wie viele Folgen willst du noch warten damit?
Ja, ich habe ihrer Schwester geschrieben, dass ich jetzt hier in Frankfurt wohne und wir das mal machen können. Und daraufhin hat sie recht positiv reagiert und dann ist es so ein bisschen eingeschlafen. Aber die Tür steht noch ein Spalt breit offen.
Sehr gut. Ja.
Lauf, Lutscher, lauf. Was war nochmal der größte Hit von Sabrina Setlur? Du liebst mich einfach nicht.
Du hast es dir richtig zurückgeholt, denn den hessischen Dialekt hast du wieder richtig drin. Es ist wirklich fantastisch. Ja. Hast du denn auch Feedback bekommen, jetzt vielleicht zum Beispiel vom Finanzamt nochmal? Willst du da nochmal was zitieren, oder?
Nein. Wirklich no hard feelings. Diese Steuerkanzlei hat's halt einfach nicht drauf. Und wer wäre ich, da nicht einfach auch mal ein paar Euro zu investieren? Irgendwer muss das ja abfedern, wenn die Leute es nicht bringen. So, ich habe viel Feedback bekommen. Ich lese mal ein bisschen was vor. Einmal, weil es so nett klingt. Lieber Linus, oh mein Gott, euer Podcast ist wieder Ketamin für die Ohren. Schreibt uns Timo aus Berlin und liefert dann noch eine lange Abhandlung von Bärbel Petermann beziehungsweise Peter Bärbelmann Fiction. Das muss man sagen, bezieht sich auf die letzte Ausgabe, die wir hatten. Und zwar haben wir gesprochen über Hexenjagd in Lerchenbach. Und da gibt es ein Mädchen, was versehentlich einmal Peter Bärbelmann angesprochen wird. Und das hat den Hörer inspiriert.
Sehr schön, vielen Dank. Ketamin hatte ich mal einen Podcast drüber gehört. Ist ja eine sehr interessante Droge, die ja zunehmend auch, glaube ich, bei der Depressionsbehandlung jetzt noch nicht flächendeckend eingesetzt wird. Aber angeblich gibt es da ja gute Erfolge mit. Vielleicht, ich will mich nicht festlegen, vielleicht war es nicht nur Depression, aber generell bei psychischen Erkrankungen scheint das ja irgendwie eine Wirkmacht zu haben, die noch irgendwie untersucht wird. Aber viele schwören, glaube ich, schon drauf. Aber ich dachte, das wäre so mehr so ein Sedativ, oder wie das heißt.
Kennst genau, du dich aus? Hast du es schon mal genommen? Es ist ja bekannt als Pferdeberuhigungsmittel in seiner ursprünglichen Form. Und ich habe es tatsächlich noch nicht genommen. Es gibt diesen tollen Song von Ikimel, Galopp. Da geht's auch um Ketamin, der ist sehr lustig, noch mit so einem anderen Typen. Name ist nicht parat, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Das ist ja mehr was für eine andere Generation, so für dich, Felix. Ketamin würde mich auch interessieren, aber ich dachte immer so eine Pferdeberuhigungsmittel, also warum soll ich im Club Pferdeberuhigungsmittel nehmen? Aber irgendwas muss da ja dran sein. Hast du das schon mal gehabt?
Nee. Aber ich, deswegen überlege ich nur, dein Lieblingsschlagwort ist doch ein vergiftetes Kompliment. Deswegen dachte ich, bei euer Podcast ist wieder Ketamin für die Ohren, ob er meint, dass es so langweilig ist, dass man einschläft. Aber ich glaube, so ist es nicht gemeint.
Nee, der kommt ja auch aus Berlin, da sind ja alle drauf, nehme ich mal an. Und das ist was Schönes für die Leute in Berlin. So, ach, Ketamin, da können sie noch mal ein bisschen abschalten von dieser grausamen Stadt. So, Felix, lese noch mal weiter Feedback vor. Ich höre euren Podcast seit Jahren, teilweise schon mehrfach, und ich kann nur sagen, ich kenne keinen Podcast mit mehr Humor, mehr Anglizismen, mehr klarer politischer Haltung, mehr Gendern, mehr sensiblem Wording, mehr Dritter Reich-Bezüge. Dazu die Mischung aus geschliffener Sprache und Humor, einfach Chefkiss. Grüße Saskia. Sie hat auch noch ein Hörspiel empfohlen, aber vielleicht mache ich das mal, deshalb sage ich es jetzt hier nicht.
Aha. Spannend. Ja, vielen Dank. Ja. Dritter Reichsbezüge, okay.
Ja, damit meinst sie dich. Bei allem anderen meinte sie mich.
Ja, dann.
Bei Anglizismen meinte sie
mich. Wollte ich gerade sagen.
Ja, und dann hast du mir noch was weitergeleitet. Sorry, von Spotify, Trudy. Bei Linus bin ich mir nicht ganz sicher, ob aufgrund der ruckartigen und gekünstelten Sprache nicht doch eine billige KI oder Alkohol im Spiel ist. Schrecklich, diese schwulstige Sprache.
Mhm.
Das sind unsere Fans auf Spotify, hätte ich nie gesehen, aber du hast es mir natürlich nachgeleitet, dass ich es bloß nicht verpasse. Felix,
ja.
Das ist ja schrecklich, wie die Leute da über mich reden.
Ja, aber hast du auch gesehen, was ich kommentiert habe?
Ja, Daumen hoch.
Nee, ich habe geschrieben, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube ich geschrieben 70% Alkohol, 30% KI.
Mhm.
Ich dachte, ich beantworte es einfach mal.
Genau.
Du hast vorhin gesagt, du hättest, was war das nochmal? Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, du hättest mit ChatGPT hier nochmal durchgelesen, worum es in dem Hörspiel hier geht, weil du es nicht gehört hast. Stimmt das denn? Weil jetzt stimmt ja auch dieser Vorwurf hier.
Ja, also du wirst sehen, in diesem Hörspiel, was du uns mitgebracht hast, da geht es unterschwellig, ne, du hast es ja auch schon erwähnt, ziemlich um Mobbing. Also du und Trudi via Spotify, also ne, da könnt ihr euch schön hochschaukeln, dass ich, der sich halt einfach mal aus der Deckung wagt, der einfach nicht nur zu Dienst nach Vorschrift macht, so, der muss es dann wieder ausbaden. Aber gut, ist. Wenn du und die Steuerberater, ne, viele Feinde, aber für mich kein Problem.
Ich hab dich verteidigt auf Spotify. Ihr könnt's alle nachgucken, schwarz auf weiß. Lest's euch durch.
Das naja, stimmt.
Wenn ihr uns schreiben wollt, weil ihr auch findet, dass Linus wie eine KI klingt, oder weil ihr es doch gut findet, was wir hier machen, dann benutzt die E-Mail-Adresse, die sich ja jeder schon zu jeder Tages- und Nachtzeit merken kann, Ausnahme der Rose mit 2R @gmx.de. Wenn ihr uns etwas Geld zukommen lassen wollt, dass wir hier mit besserer Laune weitermachen, also wir machen trotzdem weiter, aber mit noch besserer Laune, dann könnt ihr über die gleiche E-Mail-Adresse auch über PayPal uns Geld zukommen lassen. Ansonsten gebt uns gerne Sterne, kommentiert, empfehlt uns weiter dies, das, jenes. Letzten Monat haben uns unter anderem etwas Geld bereitgestellt. Alenika, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Carsten, Christoph und so weiter und so weiter. Vielen Dank an alle und jetzt geht's endlich los nach Peterswalde.
Ich bin an allem schuld. Heute Nacht noch...
Bitte nicht, Dickie. Nein, geh nicht. Ruf Inspektor James an.
Das könnt ihr tun, wenn ich nicht heil und mit Ernst zurückkomme. Und jetzt bitte kein einziges Wort mehr, Betty.
Alle fügten sich in Dickies Anordnungen. Und abends, 9:30 zog er aus, bewaffnet mit einer Taschenlampe, einer Strickleiter und einem Sack, den er über die in der Mauer eingelassenen Glasscherben legen wollte.
Eben haben wir schon ein bisschen was gehört. Geheimnis um ein Haus im Walde von Enid Blyton. Als erstes möchte ich mal, bevor ich das vergesse, sagen, wo man das Hörspiel hören kann, denn ich bin ein gebranntes Kind. Die Älteren erinnern sich, ich habe Tiger Team genommen. Und habe festgestellt, ich habe eine Folge ausgewählt, die man gar nicht im Internet hören kann und auch nicht im Streaming, sondern sich auf Kassette kaufen muss. Und das tat mir natürlich ein bisschen leid, deswegen habe ich das jetzt hiermit überkompensiert, denn die Geheimnis-Um-Reihe, selbst wer sie noch nie irgendwo gesehen hat, haltet euch fest, es ist so zerfasert, dieses Franchise, wir werden noch darauf eingehen, dass es offensichtlich bei mehreren Rechteinhabern liegt, deswegen, Linus, es gibt es zweimal im Streaming. Sieht ein bisschen anders aus, ist aber die gleiche Folge. Also die ganze Reihe gibt es im Streaming. Die gab es früher auf Kassette, teilweise auch auf LP. Dann nochmal auf anderen Kassetten re-released. Und dann gab es sogar, das finde ich ehrlich gesagt eine ganz schöne Sache, vor einigen Jahren, vielleicht 10 Jahre her oder so, gab es eine Doppel-MP3-CD. Weißt du, wo die Sachen auf MP3 drauf sind, wo alle Hörspiele in einer Box sozusagen waren, von Maritim und Pop.de zusammen. Also das gibt's auch immer noch im Handel. Wer so ein Gerät hat zu Hause, kann das auch tatsächlich noch besitzen in neuem Zustand. So, ne? Also ihr darf sich keiner beschweren. Das gibt es auf jeden Fall. Was dich sicherlich wundert, Mensch, der Felix, der kommt hier immer mit neuen Sachen um die Ecke. Wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Enid Blyton, ne? Haben wir, ist witzig, haben wir noch nie gemacht in diesem Podcast. Eigentlich überfällig, ne? Und dann habe ich aber nochmal nachgeschaut, da ist mir aufgefallen, ach nee, wir haben es, glaube ich, doch schon mal gemacht. Ich kann es mal kurz vorlesen. Und zwar in Ausnahme der Rose Nummer 3, lustige Streiche mit Hani und Nani. Ausnahme der Rose 14, 5 Freunde auf großer Fahrt. Ausnahme der Rose 34, die schwarze 7. Ausnahme der Rose 48, die verwegenen 4 reißen aus. Ausnahme der Rose 56, See der Abenteuer. Ausnahme der Rose 68, Rätsel Umreihe. So, und jetzt kommt die Geheimnisumreihe. Hättest du gedacht, dass noch eine übrig ist? Was glaubst du, wie viele sind noch übrig? Fragen über Fragen.
Ja, also ich hatte tatsächlich mich gewundert, ne? Ich bin ja nicht so ein Enid Blyton Ultra, aber durch diesen Podcast ja dann doch auch ganz gut informiert. Aber Rätsel um und Geheimnis um, dass das tatsächlich zwei Serien sind und dass wir die beide machen würden, das hätte ich mir nicht träumen lassen.
Ja, das stimmt. Man muss dazu sagen, sie sind natürlich wie alles bei Enid Blyton sehr ähnlich, gleichzeitig auch sehr unterschiedlich, da gehen wir noch drauf ein. Aber es ist nicht so, als wäre das noch nie gewünscht worden. Hier zum Beispiel Pamela hat vor einigen Jahren, oder Pamela, weiß ich nicht, vor einigen Jahren deswegen schon geschrieben. Und es gab noch zwei, drei andere Rückmeldungen. Also das ist bestimmt nicht die prominenteste Serie von Enid Blyton.
Das glaube ich auch.
Aber es gibt Leute, die es kennen.
Okay, vor ein paar Jahren hat Pamela geschrieben. Pamela, was hast du angerichtet? Und noch einige andere, die Felix nicht namentlich nennen kann, die wahrscheinlich noch davor geschrieben haben. Ich glaube auch, ja. Aber was soll's, ne? Jeder soll machen. Du wirst dich in den Arsch beißen, wenn wir dann nächstes Mal, und zwar die drei Senioren hören. Das ist ja das, was ich dir gerne angedient hätte. Meine Frage an dich, hast du das überhaupt gehört gehabt mal? Um das dann nicht zu machen zu wollen.
Nee.
Du hast noch nicht mal reingehört. Das wird nicht so ärgernd, sage ich dir.
Ja,
wenn
okay,
du es dann hörst, wirst du denken so, oh, das hätte ich haben können. Also. Aber gut, wir reden heute über das Geheimnis um und auch das wird eine schöne Sache. Das möchte ich jetzt nicht bestreiten. Aber ja, dann find uns doch mal ein bisschen rein, würde ich sagen.
Ja, also grundsätzlich erstmal, du kanntest das überhaupt gar nicht, noch nie von gehört, wusstest nicht, kein Buch gelesen, nix, oder?
Nein, ich habe auch das Cover habe ich auch noch nie gesehen gehabt, das sieht ja auch so exzentrisch aus, also selbst das hätte ich mir gemerkt. Nein, also das ist unter meiner Wahrnehmung.
Ach, dachte, Würde kommt jetzt. Genau, ich werde zu der Serie gleich noch so ein bisschen was sagen, weil es ist wirklich kompliziert auch. Das ist auch, Spoiler, ein Grund, weshalb das nicht so bekannt geworden ist, weil es so, ich habe schon gesagt, total zerfasert ist, dieses ganze Ding. Aber es ist letztlich mal wieder eine Jugendbande, die etwas erlebt. Und was sie erlebt, das lese ich jetzt vor, denn es gibt einen Klappentext. Dazu muss man sagen, auf der LP gab es einen Klappentext, auf der damaligen MC hinten drauf nicht. Das war bei Fontana. Das Label von, ich glaube, so ein Sublabel von Polygram, das damals viele Hörspiele gemacht hat, war das häufig so, dass auf der Rückseite kein Klappentext war. Finde ich wahnsinnig schwierig. Wundert mich nicht, dass es das Label nicht mehr gibt, weil das ist einfach schwierig, sowas zu machen. Aber ich lese es mal vor. Der ist etwas länger, aber dadurch weiß man, glaube ich, auch ganz gut, was hier passieren wird. Dicky, Betty, Flip, Gina und Rolf und als sechster im Bunde Dickys schwarzer Scotch-Terrier Purzel sind in Peterswalde und Umgebung bekannt, ja fast schon berühmt als die Spürnasen. Denn unter Dicky als Oberdetektiv haben sie schon manches Verbrechergeheimnis aufgespürt. Was dem Ortspolizisten Herrn Theophil Grimm gar nicht recht ist, weil er doch so gern endlich einmal ein Verbrechen aufklären möchte, ohne dass die Spürnasen sich einmischen und ihm wieder einmal eine Nasenlänge voraus sind. Diesmal wird aus einem Scherz, den sich die Kinder mit Herrn Grimms Neffen Ern erlauben, plötzlich bitterer Ernst. Und wieder sind die Spürnasen Herrn Grimm beim Geheimnis um ein Haus im Walde eine Nasenlänge voraus. Es ist stets aufs Neue spannend und aufregend, wie Dicky und seinen fünf Freunden so etwas gelingt. P.L.
Ja, es ist stets aufs Neue interessant hier. Ja, toll.
Geht viel um Nasen, habe ich festgestellt. Immer Nasenlänge, Spürnase, ganz wichtig. PL übrigens, Peter Lach, das ist der Hörspielautor, den kennen wir schon. Der war zu der Zeit hier, wir reden über 1979 und auch dann später in den 80ern, war der recht umtriebig. Der hat relativ viel gemacht, auch zum Beispiel die Schwarze Sieben Hörspiele, die späteren hat er gemacht, über die wir schon teilweise gesprochen hatten. Aber sehr, sehr langer Klappentext, der aber das Ganze, glaube ich, so ganz gut zusammenfasst. Oder? Findest du nicht?
Ich finde es cool, dass er mit seinem Namen bzw. seinem Kürzel unterschrieb, also den Klappentext. Dachte so, ey, ne, Peter Lach, jeder kennt mich, PL, ne, ich kann es mir leisten, wie JR damals von Dallas oder was. Ja, Peter Lach, naja, gut. Ich hoffe, heute geht es eben weiterhin gut. Nee, also ich finde, der Klappentext bringt überhaupt nicht so richtig rüber, worum es geht. Weder das Verbrechen wird benannt, noch die eigentliche Geschichte mit dem Mobbing von Earn. Aber man kriegt vielleicht so ein Foreshadowing, wer da überhaupt dabei ist.
Ja, ich glaube einfach, weil das Hörspiel die Wertung gar nicht so fällt wie wir. Deswegen steht da nicht drauf, sie mobben den Neffen des Polizisten, sondern spielen ihm einen Streich oder wie die Formulierung eben war. Ich kann es noch mal ein bisschen ausführlicher ganz schnell zusammenfassen. Ja. Genau, Earn, also das ist mal ein komischer Name. Earn ist zu Besuch oder Ern, der Neffe des Polizisten Grimm ist zu Besuch. Es sind Ferien, muss man dazu sagen, und zwar Winterferien. Ganz wichtig für das Hörspiel, also zumindest in meiner Vorstellungswelt, fürs Hörspiel selber ist es wahnsinnig unwichtig, aber auch darauf kommen wir noch. Genau, sie gaukeln ihm ein erfundenes Geheimnis vor und auch Herr Grimm kriegt da Wind von und denkt auch, oh, da sind jetzt Verbrecher unterwegs, dabei haben die Spürnasen sich die einfach nur ausgedacht. Und dann macht aber der Earn tatsächlich eine seltsame Entdeckung, und zwar in einem Haus im Walde passieren verdächtige Dinge. Und die Spürnasen merken dann auch, okay, irgendwas ist hier wirklich komisch. Und dann wird dieser Neffe von einem Verbrecher verfolgt. Und zwar, weil die Verbrecher denken, es sei in Wahrheit Dietrich Kronstein, nämlich der Chef dieser Spürnasen. Denn der hatte sich, das ist wirklich absurd, das ist so ein Verkleidungsspezialist, der verkleidet sich jede Folge. Der hatte sich nämlich als dieser Neffe verkleidet, als er bei den Verbrechern vorgesprochen hat. Und deswegen haben die seinen Namen mit dem falschen Gesicht verbunden und dann das falsche Kind entführt. Tolle Geschichte. Und am Ende entlarven die Kinder eben in diesem Haus im Walde die Verbrecher. Und es kommt raus, dass die da irgendwie Autos, ich weiß schon gar nicht mehr, umlackiert und verschoben haben, also im Prinzip Hehlerware irgendwie wieder auf den Markt gebracht haben. Und am Ende verspricht der Polizist Grimm seinem Neffen, dass er ihn nie wieder verprügeln wird. Jetzt fragen sich alle, wieso das? Ja, weil er es tut in diesem Hörspiel und mehrfach androht.
Ja, das ist Ende. So die unangenehme Klimax der Geschichte. Es wird, ne, wie im Märchen, alles passiert dreimal auch hier viel und auch dreimal wird dem Kind angedroht, dass es mit dem Rohrstock geschlagen wird und dann erfüllt sich das tatsächlich. Und das ist auf jeden Fall der emotionale Höhepunkt oder Tiefpunkt. Zumindest bleibt das in Erinnerung. Aber da kommen wir ja jetzt gleich noch hin. Felix, in dieser Züchtigungsfantasie, die du uns hier auftischst.
Vorher würde ich ganz kurz nochmal, dass wir es einmal abgehandelt haben, das erklären, was ich jetzt schon mehrfach angedeutet habe. Das ist eine Serie hier, eine Hörspielserie, aber man kann es keine Serie nennen, weil sie einfach vielfach neu aufgenommen und aufgegriffen wurde. Jetzt nicht die einzelnen Folgen, da gibt es jeweils nur eine Aufnahme. Aber es gab in den 60ern schon mal zwei Hörspiele, die auch so als Klassiker gelten. Dann gab es in den 70ern zwei Hörspiele von Kurt Fethake, wie wir ihn nennen, Kurt Fethake. Und dann gab es eben die dritte Generation, dazu gehört dieses Hörspiel zum Beispiel. Diese 11 Folgen funktionieren mit unterschiedlichen AutorInnen, RegisseurInnen, SprecherInnen. Die ganze Zeit wechselt da irgendwas. Und es ist halt null einheitlich erzählt. Manche fangen an mit einer Titelmusik, dann wieder keine Titelmusik. Wie gesagt, die Stimmen sind ständig anders, die Veröffentlichungszeiträume sind anders. Deswegen ist das hier gar nicht so als Reihe begreifbar. Das merkt man einfach, wenn man die mal durchhört. Das sind ganz unterschiedliche Hörspiele und dadurch auch irgendwie nicht so konsistent wahrnehmbar, glaube ich. Ich glaube, da hat man immer wieder alle paar Jahre gedacht, ach, da sind noch so ein paar Lizenzen offen, da gibt's noch keine deutschen Hörspiele, lass doch mal das wieder versuchen. Dann klappt's nicht. Ein paar Jahre später kommt wer anders. Komm, lass doch mal und so weiter. Und ich glaube, deswegen kennt man das nicht so gut. Und auch die Cover sind sehr unterschiedlich gestaltet. Die aus den 60ern sind sehr, die sehen wirklich aus nach Jugendbuch von vor 100 Jahren. Das hier ist so ein komisches Zwischenstadium. Linus, ich glaube, die Leute zu Hause sehen es ja vor sich. Ich kann auch nur empfehlen, es nochmal zu googeln und sich groß zu machen jetzt, während man das anhört. Das ist wirklich ein sehr spezielles Cover. Was fällt dir dazu ein?
Ja, es klang eben so, als würdest du unseren HörerInnen empfehlen, jetzt groß zu machen, während sie hier hören. Nein,
könnt ihr auch.
Das JPEG aufziehen. Sagt man noch JPEG? Keine Ahnung. Ja, also ich finde es ein ziemlicher Fiebertraum. Ne? Das sieht total psychedelisch aus. Allein diese Münder und diese größtenteils frontale Perspektive auf die Gesichter. Und ja, die Schriftart ist ja auch so sehr speziell, sieht so ein bisschen aus wie Terry Gilliam. Also man denkt, wenn man zu lange auf dieses Cover guckt, dass man davon träumen könnte. Ich finde es schon durchaus unfassbar hässlich. Ich würde jetzt auch nicht sagen, so, ah, das ist so ein Trash-Schick, den ich wieder cool finde, wie vielleicht bei den Hani und Nani-Covern dieser Art. Allerdings habe ich mich zuletzt ja sehr mit KI-Kunst in Anführungszeichen beschäftigt und sehe so viele Plakate, wo jetzt eben KI benutzt wird. Und deshalb kommt mir auch dieses total gruselige, psychedelische, hässliche Cover zumindest so individuell vor. Und alleine das kann ich ihm zugute halten.
Ich finde, hier ist schon viel Uncanny Valley drin, auf jeden Fall. Bei diesen Pfannkuchengesichtern. Der Blick ist auch so leicht irre. Das Ding ist, es ist super auffällig, das Cover. Die Farben sind auch echt wild. Das ist schon 70er, würde ich sagen, richtig. Diese Farbgebung da mit der rosa Mauer, die es da gibt. Und dann habe ich gestern noch mal ganz kurz drauf geschaut. Eigentlich nur so ein finaler Blick noch mal. Ah ja, morgen ist ja der Podcast. Ich gucke noch mal kurz drauf. Und plötzlich sind mir Sachen aufgefallen. Wahnsinn. Kann ich das mal kurz referieren, was mir hier alles auffällt an diesem Cover?
Felix, du bist ja selber so eine Spürnase. Dann lass uns daran mal teilhaben.
So, genau. So sieht's nämlich aus. Also, ne, der Hund, wir haben es eben schon gelernt, ist ein Scotch Terrier. So, und wenn das hier ein Scotch Terrier ist auf dem Cover, dann bin ich ein Elefant. Der sieht nämlich aus wie Goofy so ein bisschen. Und das müsste ja so ein, also mit so lapprigen Hängeohren, die hatten Scotch Terrier, glaube ich, nicht. Das müsste ein Coonhound oder sowas ähnliches sein. Also es ist einfach die falsche Hunderasse. Da kann man jetzt sagen, okay, ist ja egal, mir ist das auch egal, aber das Cover ist ja an sich ist sehr detailliert und will sich sehr auf die Geschichte beziehen. Wie wir gleich noch merken werden, und macht's dabei alles falsch, was falsch ist. Das nächste, was mir nämlich auffällt, ist, sie klettern hier über die Mauer. Das ist die Schlussszene oder eine der Schlussszenen, wo sie dann zu dem Haus im Walde kommen. Und was siehst du hinter der Mauer?
Das Feld.
Ja, und dann steht da die Mühle. Die Mühle taucht auf in diesem Hörspiel, aber die Mühle ist doch ein ganz anderes Gebäude. Es geht doch um den Mühlenberg und dann soll der zur alten Mühle, also quasi dieses Fake-Ding, wo Ern da rumgeschickt wird und soll irgendwie einen Quatsch machen, der ne, Verbrechen jagen, wo gar keine sind. Und dann soll er auch bei der Mühle, guckt er sich da auch irgendwie um. Das Haus im Walde ist aber nicht die Mühle. Also ist einfach schon mal falsch verstanden. Hinter der Mauer ist das Haus im Walde und nicht die Mühle. Das ist falsch. So, ja. Okay. Dann, was mir auch noch aufgefallen ist, hier hat Dietrich Kronstein, falls er es ist, hat den Sack dabei, der auch im Hörspiel erwähnt wird. Der Sack wird über die Mauer gelegt, denn auf der Mauer oben sind Glasscherben reingemacht, damit man da nicht drüber klettern kann. Die fehlen jetzt hier, okay, finde ich jetzt nicht schlimm. Aber den Sack hat er dabei, also so präzise ist das dann eben doch. Und auch die Strickleiter hat er dabei, die erwähnt wird. Und was mir auch auffällt, ist, nach guter alter Bleiten-Manier sind ja in diesem Hörspiel, du weißt es, das ist immer so bei Enid Blyton, die Mädchen natürlich zu Hause, wenn es passiert. Wenn es richtig spannend wird, dann bleiben die Mädchen zu Hause und machen schon mal eine Suppe oder so, ne? Weil es zu gefährlich. Hier ist jetzt ein Mädchen dabei, wir sehen es auf dem Cover. Okay, ist falsch, aber ich finde es jetzt nicht schlimm, weil so kann man darstellen, okay, dann machen auch Mädchen mit und nicht nur Jungs, so, ja. So als Signal ganz wichtig. Und dann ist mir aber auch noch eingefallen, kannst du dich an das Datum erinnern, wo dieses Hörspiel spielt?
Ja, im tiefsten Winter. Dafür ist es komisch, dass sie diesen kurzen Rock präsentiert. Ja.
Also das finde ich schon ein bisschen wild, ne? Und das meine ich halt, das ist so irgendwie sehr detailliert gemacht und gleichzeitig ist alles falsch. Also so ein bisschen liederlich. Aber das hier jetzt, ich glaube, es wird irgendwann erwähnt, der 2. Januar oder so, das spielt auch nur an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen. Ich meine so Anfang Januar, dass das hier jetzt auf dem Cover nicht zu sehen ist, wundert mich nicht, weil es ist auch im Hörspiel nicht zu hören. So, das ärgert mich immer so ein bisschen, wenn das dann gar keine Rolle spielt, weil das könnte man ja schön verwenden, akustisch und auch überhaupt inhaltlich mal erzählen. Aber hier trägt das Mädchen eben einen Minirock.
Ja, und ich möchte noch sagen, der Hund, der ja nicht schwarz ist, der Purzel, der trägt eine Badehaube, eine weiße. Das hast du gar nicht erwähnt. Oder soll das sein Haar sein?
Das ist wahrscheinlich so ein Lockenhaar. Das ist so ein bisschen die Frisur wie die Kids, die Jugendlichen heute, die männlichen Jugendlichen. Die haben so oben so Seite, was ist so an der Seite rasiert und oben aber so Wolle auf dem Kopf.
Ja klar, also Alpaka-Style ist genau. Das jetzt. Ja genau, ja. Ah ja. Bei Pudeln heißt das Krönchen, aber das ist ja hier eigentlich kein Pudel.
Ja, aber mein Fazit auf jeden Fall ein sehr spezielles Cover. Also groß macht's bestimmt was her, um es nochmal zu sagen.
Ja, vielen Dank für diesen visuellen Ausflug.
Die Kinder, die da lachten, das waren Dietrich Kronstein, genannt Dicky, die Geschwister Betty und Flip Hillmann, sowie Gina Tagert und ihr Bruder Rolf. Überall in der Gegend bekannt als die fünf Spürnasen.
Es gibt einen Selling Point neben der extrem toxischen Umgebung, die wir hier vorfinden, aber die hatten wir auch schon, auch selbst das ist ja nicht exklusiv, das hatten wir schon öfter bei Enid Blyton, also dass man sich fragt, was sind eigentlich die Handlungen und Motivationen der Kinder und wie wenig wird das auch dann reflektiert in den Werken, das ist vielleicht ein bisschen typisch Enid Blyton, darüber reden wir auch gleich noch, aber eine Sache ist wirklich ein riesiger Selling Point und finde ich ganz fantastisch an dieser Geheimnis-Umreihe, nämlich die, man hat es schon gehört, Eindeutschung. Ne? Peterswalde, Dicky Kronstein, Flip Hillmann, Betty Hillmann, Rolf Tagert, Gina Tagert. Was macht das alles mit dir?
Ja, ich fühle mich wie der deutsche Steuerzahler Felix verarscht. Ich will bei diesem Hörspiel immer umstellen auf Originalton. Also nicht, dass mich jetzt die englische Welt um Geheimnis um so brennend interessieren würde, aber ich habe das Gefühl, das ist halt einfach nur, werden ein paar Namen geändert, damit es dann passt für Kinder, die einfach jetzt noch kein Englisch sprechen. Und dadurch, dass das so lieblos eingedeutscht ist, also würde ich es dann doch lieber im Original haben. Sorry.
Geht mir ganz anders. Liegt vielleicht daran, ich hatte eine, nicht mal das hier, sondern ich hatte ein anderes Hörspiel aus der Reihe als Kind. Geheimnis um einen unsichtbaren Dieb. Das habe ich auf LP auch wieder gefunden tatsächlich. Und das hat mich, als Kind hat das viel mit mir gemacht, weil ich tatsächlich sofort eins zu eins dachte, ach krass, das ist ja Deutschland. Ne? Ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, Peterswalde gibt es nicht in Deutschland, schade eigentlich. Aber ich habe das als Kind immer so, ich weiß auch nicht warum, so ins Badische verortet oder so. Also irgendwie dachte ich, das ist gar nicht so weit weg von dem, wo ich da wohne. Heute würde ich, denke ich da anders drüber, da denke ich bei Peterswald, denke ich eher so an sowas aus dem Osten, du weißt schon, Greifswald zum Beispiel, Finsterwalde, Fürstenwalde, das gibt's alles, das ist glaube ich alles im Osten, also da gibt's auch tatsächlich das mit dem E hinten, Hinterwald. Mhm. Ich habe nur gefunden, Peterswald, Löffelscheid, 56858, das ist in der Pfalz, glaube ich, das gibt es, aber die haben das tatsächlich, wie du sagst, die haben das relativ lieblos, finde ich nicht, aber sie haben es eingedeutscht, glaube ich, ohne jetzt groß drüber nachzudenken. Warum haben sie das gemacht? Da habe ich auch ein bisschen drüber nachdenken müssen. Ich vermute, dass es im Englischen zu kompliziert gewesen wäre. Also im Englischen heißt der Anführer heißt abgekürzt Fatty tatsächlich. Das haben sie im Deutschen übernommen, indem sie Dicky draus gemacht haben. Das ist aber kein Spitzname, weil der so dick wäre. Im Gegenteil, der ist, glaube ich, relativ sportlich. Als dick und fett, Zitat, wird der hier vom Erzähler der Earn geframed nachher. Mhm. Sondern das ist eine Abkürzung. Im Deutschen ist das die Abkürzung für Dietrich Kronstein, da wird halt Dicky draus. Und im Englischen hat er so auch so ganz komplizierte mehrere Vornamen, die dann halt irgendwie Fatty ergeben. Ja. Und vielleicht waren die das zu kompliziert.
Genau, im Deutschen Dietrich Kronstein ergibt ja noch nicht Dicky. Er hat ja noch zwei weitere Vornamen, die dann wichtig sind. Dietrich Ingbert Karl Kronstein. Mhm. Und dann sind die Initialien Dick. Und verniedlichte ja. Dicky. Und und ich habe mir noch aufgeschrieben, dass Peterswalde im Original Peterswood heißt. Mhm. Das wäre wahrscheinlich schon, wenn man ein Kind gewesen wäre, hätte man sich gewundert, weil man Wood, ne, das ist dann ein Wort, was man nicht so ganz zuordnen kann. Peterswood. Naja, gut.
Aber sie haben es in den anderen Serien ja auch durchgezogen. Hier hätten sie es auch so machen können. Haben sie sich dagegen entschieden. Sie haben aber, das habe ich noch gelesen, ich glaube, es wurde nochmal neu übersetzt. Also die Bücher, die es dazu natürlich gab als erstes, die wurden irgendwie nochmal neu rausgebracht vor 10 Jahren oder ein bisschen länger her. Und da haben sie dann es wieder rückübersetzt. Also sie haben dann die Originalnamen genommen. Sowohl bei den Kindern als auch bei dem Ort. Das ist quasi jetzt, ja, gibt's nicht mehr, was wir hier besprechen. Das ist jetzt wieder rückgeändert. Ich find's aber, für mich hatte es als Kind, es hat funktioniert, es hat einen Charme gehabt. Auch Grimm, das ist ja so, wie nennt man das? Der ist ja auch so grimmig. Wie nennt man das nochmal in der Sprachwissenschaft? Ein
Nomen est Omen, sagst du immer.
Ja, genau. Das meine ich. Und im Englischen gibt's das auch. Mr. Goon heißt der da. Sie nennen ihn aber hier im Deutschen nur Weg da, weil er immer ruft, weg da, weil sie abhauen sollen. Das ist ein ganz böser Polizist. Mhm. Also dir gefällt's nicht so, aber ich find's wirklich, ich find's charmant jetzt nicht, aber mir hat's Spaß gemacht.
Naja gut, wenn du das damals als Kind mit 16, 17 Jahren gehört hast, da in deiner Bude, dann hast du da nochmal einen anderen Bezug dazu. Es ist ja oft so, dass so wie du das zum ersten Mal wahrnimmst, dass das Original, selbst wenn das dann vielleicht eben nicht der Fall ist, aber für einen selber ist es dann so. Jetzt so für mich von außen fand ich das ziemlich albern und dass der Dietrich Ingbert Karl Kronstein, also so, das klingt wie jemand, den man entführen würde, weil er ein Fabrikantensohn ist, aber nicht wie so ein hemdsärmeliger Typ da auf dem Dorf irgendwo.
Ja. Genau, es gibt auch einen Hinweis, den ich schön fand, einfach nur so, weil es mir aufgefallen ist, weil ich dann wirklich googeln musste nochmal, der das Ganze hier nicht nur nach Deutschland verlegt, sondern gefühlt in das Deutschland des 17. Jahrhunderts. Und zwar das hier.
Geh doch Dicky und den anderen einfach entgegen und dann erzählst du ihnen alles.
Ja.
Geh schon, Ern. Mutter hat sie zur Meierei geschickt. Den Weg kennst du ja.
Natürlich.
Wusstest du das noch? Meierei? Ich kenne das nur von Knarf Rellum hier. Du siehst aus wie eine Mülltonne, die den Meiereiberg runterrollt. Bei Autobiografie einer Heizung. Aber so dieses Meierei, wusstest du auf Anhieb, was das ist?
Nee, überhaupt nicht. Ich dachte auch, das sei ein fiktionaler Begriff oder wenn eben von ganz früher. Ich will nur sagen, dass ich letztens einen Podcast gehört habe, Neues aus der Opiumhöhle, da war Knarf Rellum zu Gast und hat tatsächlich über den Meiereiberg gesprochen. Kann ich nur empfehlen.
Sollte man da auch mal sich treffen und mit dem Fahrrad hinfahren oder so?
Ja, das sind ja natürlich, ein realer Ort, auch bei ihm, wo er aufgewachsen ist und darüber hat er so ein bisschen gesprochen. Ja, aber Meierei, Felix, was kauft man da?
Meierei ist meines Erachtens, also ihr könnt gerne wutentbrannt schreiben, wenn ihr es anders seht, aber es ist, glaube ich, dasselbe wie eine Molkerei. Also die sind da hingeschickt worden, die Kinder, um wahrscheinlich eine Kanne Milch zu holen oder Käse oder sowas. Aber halt einfach ein Begriff, den es, also weiß ich nicht, seit wann man den nicht mehr verwendet. Diese Enid-Blyton-Welt, ne, die Sachen sind ja geschrieben zwischen den 30ern und den 70ern und da ist wirklich alles dabei. Also da ist die Welt wie vor gefühlt 300 Jahren noch erhalten. Manchmal ein bisschen die moderne Welt, aber man kann es nicht so ganz zuordnen hier, finde ich. Das macht's auch reizvoll.
Ja, vor allem auch, wenn da der eine Junge mit dem Rohrstock geschlagen wird, da möchte man doch auch in der Geschichte ein bisschen die Vergangenheit wähnen, sonst wäre das einem auch wirklich zu nah. Ist es einem ja eh schon, wenn man es hört, aber ich hoffe dann auch, dass das in einer lange fernen Vergangenheit spielt.
Fünf Spürnasen plus der Hund plus Ern. Was ist das eigentlich für eine Gruppe? Vielleicht hilft uns dieser O-Ton bei der Einschätzung ein bisschen.
Was Ern jetzt wohl macht?
Betsy, Flip.
Der studiert bestimmt aufgeregt die Zeitung nach irgendeiner Einbruchsmeldung, weil er doch anschließend bei Nacht und Nebel die gestohlene Beute aus der alten Mühle abholen soll.
Dicky, da hast du dir was Tolles ausgedacht.
Na, und natürlich ist Ern bereits dabei, ein Gedicht zu machen für sein Poesiealbum.
Pösiflip.
Was mir hier sofort aufgefallen ist, und das hatte ich nicht präsent, obwohl ich dieses Hörspiel als Kind, also das andere, häufig gehört hatte, aber das ist mir da irgendwie nicht so hängen geblieben, ist diese seltsame Figurenkonstellation. Wir haben hier zwei Geschwisterpaare und ein Einzelkind. Ne? Also Dicky Dietrich Kronstein ist das Einzelkind. Der ist quasi auch der unbestrittene Anführer. Der Rest ist quasi auf der gleichen Hierarchieebene gefühlt, aber sehr weit darunter. Ne? Er ist schon das Genie. Und er hat aber immer mit zwei Geschwisterpaaren zu tun, mit zwei unterschiedlich geschlechtlichen. Was hat das mit dir gemacht? Also du bist ja auch Einzelkind. Mir fällt es ja schwer, mich so in so ein Einzelkind, in so eine Einzelkindswelt reinzudenken, weil ich es einfach nicht erlebt habe. Aber ich stelle mir das irgendwie speziell vor, mit Geschwisterkindern rumzuhängen. Hast du das mal erlebt?
Ja, mir fällt es natürlich sehr leicht, mich auch in Leute reinzuversetzen, die Geschwister hatten, weil ich so empathisch bin, Felix.
Verstehe.
Wenn du das Wort kennst.
Nee.
Und ich hatte letztens mit unserer Premium-Hörerin Bettina Marlow, habe ich tatsächlich auch darüber gesprochen, über das Thema Einzelkind versus Geschwisterkind. Also ich denke schon, dass es so ist, dass du so geprägt wirst durch dein Aufwachsen, dass das dich dann definiert. Also dass jemand, der Geschwister hat, kann sich das halt schlecht vorstellen, wie das anders wäre. Und genauso geht es mir, dass ich als ohne Geschwister aufgewachsen, dass ich mir nie vorstellen wollte und könnte, dass da noch jemand wäre. Weißt du, wenn die dann da wären, wäre es ja kein Problem gewesen oder man hätte sich so arrangiert. Aber ich hatte immer Angst vor Geschwisterkindern, weil ich das Gefühl hatte, die sind so tougher als man selbst. Also ich kannte mal so ein Mädchen, die hatte eben, also später als Frau, die hatte auch eine Schwester, mit der sie sehr eng war, und die hat erzählt, die hätte ihr früher als Kind einfach mal ein Stück aus dem Oberarm rausgebissen und dann wären sie da zu der Mutter gegangen. Und dieses Körperliche, das ist was ich heute schon immer noch nicht so gut kann. Also deshalb, weißt du, wenn sich so die Leute umarmen und auf den Rücken klopfen, das ist mir alles immer so ein bisschen zu viel. Und wenn man Geschwister hat, dann kann man sich ja so körperlich irgendwie gar nicht so zurückziehen. Das ist eine andere Form von Körperlichkeit, mit der man aufwächst. Aber vielleicht ja, kannst du uns ein bisschen was dazu sagen.
Nee, das ist interessant. Zumal, ja, ich glaube, ich ahne, was du meinst. Zumal es ja so ist, das ist ja heute erst recht ein Riesenproblem. Ich gestern erst wieder was im Fernsehen drüber gesehen. Wohnraummangel, ne? Also wenn du ein Geschwisterkind hast, auch früher war das so und heute erst recht und erst recht in Ballungszentren, dann ist es ganz, ganz oft so, dass man gar nicht genug Platz hat, beispielsweise, um jetzt irgendwie mehrere Kinderzimmer zu haben oder sowas, ne? Da war früher ganz normal, wir hatten auch ein Stockbett, also jetzt nicht so ein Dreier, aber bei uns gab es schon das Phänomen Stockbetten auch.
Und du hast zwei Brüder, nicht wahr?
Ja, genau.
Das dürfen wir wissen.
Ja, das darfst du wissen. Und die haben zusammen ein Stockbett gehabt, kann ich mich erinnern. Ich hatte ein kleines Zimmer daneben und später hatten wir dann eigene. Aber das ist natürlich nicht gegeben, wenn die Eltern nicht genug Geld haben. Und man ist da mehr aufeinander und deswegen ist auch dieses Körperliche vertrauter. Ne? Als Kind hat man dann in der Regel, außer man ist eben auch, außer die Eltern sind jetzt auch ein bisschen ärmer, hatte halt ein eigenes Zimmer dann in der Regel.
Ja.
Und ist mehr für sich. Aber ich stelle mir das trotzdem so, Dietrich Kronstein hält da irgendwie Hof und dann kommen die dann immer zusammen an, ne? Diese Geschwisterpaar reden miteinander, haben den ganzen Tag schon was miteinander erlebt, also im Guten wie im Schlechten. Die können sich aber auch immer abstimmen, sind quasi immer so eine Einheit und so. Ich stelle mir das auch so ein bisschen, ja, bedrohlich jetzt nicht, aber so ein bisschen schwierig vor, weil die dann irgendwann klingelt dann, keine Ahnung, der Vater mit einer Kuhglocke, drei Häuser weiter, kommt zum Essen und dann gehen die. Dann sind die wieder weg aus der eigenen Welt und man ist wieder alleine. Das stelle ich mir so ein bisschen traurig vor jetzt. Aber wenn du sagst, dass man da auch irgendwie vielleicht gar nicht will dann irgendwann, dass da noch wer anders ist, dann beruhigt mich das natürlich.
Auf jeden Fall. Also ne, wenn das anders gewesen wäre, wäre es bei mir auch, wäre ich eben auch anders geprägt. Aber so war das für mich immer schön, wenn die Kinder wieder weg waren.
Ja, ansonsten kann es sein, vielleicht auch da ist eine psychologisch-psychiatrische Einschätzung deinerseits, kann es sein, dass dieses Einzelkindtum von Dicky Kronstein hier ihn etwas egomanisch aufgewertet hat? Hat er vielleicht zu viel Selbstbewusstsein oder wie siehst du das?
Auf jeden Fall. Wir sind ja als erfahrene Jugenddetektiv-Betrachter mit vielem schon konfrontiert worden. Ne? Wir kennen ja die Hierarchien, wir kennen ja auch die Alpha-Tiere, aber das ist hier nochmal ein besonderes. Also vielleicht kannst du uns das hier mal einspielen. Ne? Es gibt ja dieses Häuptlingsgetue bei Tarzan, aber es gibt hier so eine Szene, wo irgendwer anders noch, damit auch mal ein paar andere zu Wort kommen in dem Hörspiel, sagt was und dann unterbricht er und sagt hier, wer fasst hier zusammen? Ich mach das.
Und wie gut, dass wir den Postboten trafen, Dicky.
Ja, sonst wüssten wir bis heute noch nicht, dass der ruppige Verwalter von dem Haus im Walter, na, dass der Peters heißt.
Betty, Flip, fasse ich hier zusammen oder hier? Oh. Na, da hört ihr. Ich fasse hier zusammen.
Ja, er wirkt tatsächlich phasenweise so ein bisschen manisch, ne? Er ist nämlich mal auch ganz schön liebevoll und empathisch und kann auch sowas Gruppenbildendes herstellen. Und dann ist er total diktatorisch kalt. Ne? So.
Mich erinnert die Szene so ein bisschen an, kennst du noch Big Brother 2, als Hanka an Christian, den dominanten Christian gerät, so, hör mal auf, so einen Bullenton anzuschlagen. Das war
sehr gut.
Eine ikonische Szene damals.
Ja.
Hanka gibt's ja immer noch im Trash-TV. Diesen Christian gibt's nicht mehr. Der hatte damals dann den Hit, wer sich jetzt nicht mehr so erinnert. Es ist geil, ein Arschloch zu sein. Mhm. Das war damals noch so ein bisschen ironisch und das ist heute das Mindset von diesen ganzen Internet-Mackern. Hab ich so das Gefühl. Da wurde schon einiges vorweggenommen. Und als jetzt hier dann Dietrich Kronstein da unterbricht, hier so, hier, wer fasst denn hier zusammen? Da habe ich an diese Szene gedacht, so.
Ja. Wenn auch ihr einen Hanka-Impersonator für eure nächste Party braucht, der Linus hat sich ins Spiel gebracht. Ich habe sie tatsächlich vor mir gehabt. Jetzt nicht von damals, sondern weil ich sie im Dschungelcamp natürlich auch gesehen habe nochmal. Aber nicht schlecht. Guter Vergleich, wer ach, dabei
das freut
war.
Mich.
Eine Eigenschaft, so ein bisschen sein Signature-Move, macht er häufig. Er verkleidet sich gerne. Kann das auch sehr, sehr gut. Und macht das dann immer, um sich so als Erwachsener zu verkleiden, ne? Um dann irgendwie mit Erwachsenen zu reden. Und hier denkt man sich erst so, was soll das? Er verkleidet sich als dieses andere Kind, das zu Besuch ist, ne? Der Neffe des Polizisten. Der ist übrigens, das nur nebenbei, häufiger zu Besuch. Nicht sau oft, aber ich glaube 2-3 Mal. Allerdings in einem Buch, das nie zu einem Hörspiel wurde, denn es gibt, glaube ich, 15 Bücher und 11 Hörspiele oder sowas. Ne? Eins davon ist einfach nicht gemacht worden. Und in dem anderen, in dem er sein sollte, haben sie ihn rausgekürzt. Also das ist, glaube ich, das einzige Hörspiel, wo er auftaucht. Aber es ist eine wiederkehrende Figur, weil der halt in den Ferien dann oft da kommt. Und Dicky entscheidet sich hier, sich als dieser andere Junge zu verkleiden. Wo ich mir auch denke, so, wow, das ist ja aber schon Next Level jetzt. Weil ich kann mich jetzt als, weiß ich nicht, alter Mann mit Rauschebart und Hut und einem Stock in einem alten Mantel. Okay, so kann ich vielleicht durchgehen. Aber ich bin quasi genauso alt, wie ich jetzt bin, aber ich habe ein anderes Gesicht, weißt du? Wie Phantomas irgendwie verkleidet. Das finde ich schon ziemlich wild. Aber es wird wichtig für die Handlung.
Ja, es ist natürlich nur deshalb gemacht, damit die verwechselt werden können und dann das falsche Kind gekidnappt wird. Aber es ist ja trotzdem da, diese Behauptung, dass er das macht, also dass sich Dicky da verkleidet als der andere Junge. Und was soll denn da auch die Erklärung sein? Denn dieser wunderbar schlaue, selbstherrliche Typ sagt dann dem Verbrecher, als der fragt, wie heißt du, seinen richtigen Namen. Und der richtige Name wird dann mit dem falschen Aussehen verknüpft. Und das war ja wirklich wahnsinnig dumm. Warum verkleidet er sich, wenn er dann den Erwachsenen seinen richtigen Namen sagt?
Schwierig, ja.
Versager, sage ich dir, Felix.
Ja,
ich habe so ein bisschen vor Augen, kennst du Inspektor Clouseau? Der verkleidet sich ja auch in seinen Filmen immer und auch dann so richtig scheiße, ne? So ein bisschen wie Dieter Krebs mit so riesen Gebissen und so ganz seltsamen Perücken. Das habe ich hier so vor Augen, dass der das jetzt so perfekt machen soll, das nimmt man eigentlich der Geschichte gar nicht so ab, dass das jetzt so ist wie bei James Bond, ne, mit so einer zweiten PVC-Haut, sondern man denkt, naja, was hat das Kind da außer ein paar Besenstiele und Lumpen, mit denen er sich da jetzt nochmal neu einkleidet.
Ja.
Gibt, oder Fred Clever, wenn du den von Clever und Smart, der ist ja dann auch immer mal verkleidet, so ganz absurd.
Ja. Nee, das habe ich auch vor Augen. Aber hier dachte ich, das macht es so ein bisschen professioneller. Aber warum er es macht, ist tatsächlich, die Motivation ist wirklich schwierig. Ich weiß nicht, verkleidest du dich denn jetzt jenseits von sexuellen Geschehnissen auch gerne? Oder hast du das als Kind gerne gemacht?
Was ist das denn für eine Unterstellung, Felix? Wie sieht ein Familienpodcast? Nein, also viele Leute denken ja, ich bin verkleidet, wenn ich komme, mit meiner braunen Korthose, meinem Jackett mit diesen Lederflicken am Arm und so einer dicken schwarzen Brille wie Herbert Wehner. Aber das ist einfach so ein Look, ne, auf dem ich bestehe. Ich habe halt früher Blumfeld und Tokotronik gehört und sehe jetzt eben für immer aus wie ein Deutschlehrer. Aber wir hatten letztens im Komm-Küssen-Hinterzimmer, da gibt es immer so ein Community-Treffen online und da hatte sich jemand gewünscht, auch Bettina Marlow, dass wir als John Waters und Divine uns verkleiden. Also Quitty Seeds und ich. Und Quitty Seeds ist dann John Waters gewesen und ich war Divine. Also wer das vor Augen hat, das war so ein Transvestie-Künstler aus den 80ern, da leider auch schon verstorben, hat so geilen Hyperpop gemacht und wahnsinnig grelle Figur. Und ja, das war das letzte Mal. Es war recht aufwendig. Zum Glück musste ich nichts machen. Ich wurde dann geschminkt und hergerichtet. Und Felix, als was gehst du an Karneval?
Ganz kurz noch zu dem Stichwort John Waters. Du kennst ja bestimmt, wenn nicht, guckst dir an den Clip, wo Werner Herzog in so einem Interview sagt, auf so einer Podiumsdiskussion, weil der war mit John Waters befreundet, jahrzehntelang, dass er so ein schlechtes Gaydar hätte. Und nach 10 Jahren, nachdem er mit dem befreundet war, wohl irgendwie nach Hause gegangen ist von irgendeiner Dinnerparty und sich dann beim Rausgehen zu seiner Frau umgedreht hätte und dann gesagt hätte so, sag mal, kann es sein, dass John Waters schwul ist? Weil es so mega funny, weil es halt so offensichtlich ist. Fällt mir nur gerade ein. Verkleidung. Ich habe mich als Kind, man denkt ja, ich bin hier in Köln, deswegen, der verkleidet sich doch jedes Jahr an 3 Tagen mit 3 unterschiedlichen Kostümen. Nein, denn ich feiere kein Karneval, aber als Kind habe ich mich gerne verkleidet. An Fasching hieß es da noch, weil ich woanders gewohnt habe. Da gibt es auf jeden Fall ein Bild, auf das ich häufiger stoße in irgendwelchen alten Familienalben. Was ganz schön ist, da bin ich als Oma verkleidet, weil wir hatten so Perücken. Wir hatten so eine Truhe mit so Verkleidungssachen, da waren viele Perücken drin. Da hatte ich wirklich so eine Oma-Perücke, so eine schwarze und so ein Handtäschchen und irgendwie so ein Kleid und Lippenstift. Das sieht sehr überzeugend aus. Also ich sehe halt nicht alt aus, aber wie eine kleine Oma.
Ach süß.
Ja, schicke ich dir mal.
Ja, Felix, das ist toll, also auch dich auch mal von so einer Seite zu sehen. Du wirkst ja immer so hochgeschlossen, aber toll, dass du dich auch öffnen kannst in diesem Podcast. Ja, wer sich ja auch öffnet, schöne Überleitung,
sehr
wenn
gut
du gestattest, ist Earn. Das ist eben die Figur, die da einreitet und aber nicht zu der Gruppe gehört. Und wir haben es ja die ganze Zeit schon angeteased, das ist hier auch im Endeffekt die eigentliche Geschichte, dass diesem Kind halt so übel mitgespielt wird. Und das ist wirklich wahnsinnig, richtig gehässig, richtig böse, wie über ihn gesprochen wird, während er dabei ist. Und dann gibt es auch noch eine Szene, wo er nicht dabei ist, wo sie ihn nach Effen und man kann es gar nicht fassen. Es beginnt ja mit dieser Story, dass sie ihn irgendwo hingeschickt haben und dann erklärt uns der Erzähler so, ach so, das war gar nichts. Ne? Die haben jetzt nur sie mit dem Spaß gemacht und man denkt so, naja gut, das ist jetzt das Entree der Geschichte, das sind so ein paar lustige Vögel, aber es zieht sich ja dann immer weiter durch.
Entschuldigung, auch der erste Streich ist ja in der Januarnacht durch den Wald laufen alleine und irgendwelche Indizien sammeln, ne? Das ist ja schon kein Spaß eigentlich.
Ja, aber du siehst ja, da wo Peterswalde liegt, da ist es ja sehr warm, da tragen wir ja am 2. Januar noch Röcke. Also, aber klar, nee, also ich finde es ist von vornherein, ne, man könnte ihnen vielleicht den Anfang verzeihen, wenn das nur so ein Entree gewesen wäre, aber das ist im Endeffekt die Linie, wie mit dem Kind umgegangen wird und es bricht einem, finde ich, das Herz. Weil es wird dann auch noch gesagt, dass er so hässlich, er sei keine Knabenschönheit und er sei es auch nicht so schlau und man
und dick.
Hört, dass dick und er soll halt so, er ist so naiv, er möchte halt so da dazugehören und die anderen spüren das, die Gruppe, und benutzen das gegen ihn und das ist halt so richtig, wie man sich so vorstellen kann, so wie es auch wahrscheinlich jeder erkennt noch aus der Kindheit und auch vielleicht auch später, wie dann Gruppen sich so konstituieren gegen eine Person und sich so gegenseitig hochschaukeln und das wird einem noch so als eine lustige Jugendbandensituation hier verkauft. Also ich fand es wirklich gruselig.
Und was mir auch noch aufgefallen ist an Earn, er wird ja auch charakterisiert und zwar negativ durch die Umstehenden, weil er ja Gedichte schreibt. Also er hat ja sogar noch eine kreative Ader im Gegensatz zum Rest. Der eine verkleidet sich scheinbar, aber sonst sind die ja alle relativ, also die haben wenig zu bieten, muss man sagen, und raffen das meiste selber nicht, was ihr Chef da immer erzählt. Und Earn schreibt Gedichte und wirkt witzigerweise, es wird ständig behauptet, er sei ja auch so tump und wird auf dem Schlauch stehen, aber man merkt es gar nicht. Also der ist relativ alert, das Kind, und macht dann ja auch gegen Ende ziemlich richtige Sachen. Aber am Anfang wirkt das wie so eine ganz feindselige Abgrenzung, weil man irgendwie bei den Geschwisterkindern das Gefühl hat, dass sie da keinen neben sich dulden wollen. So, da darf jetzt keiner mit rein noch, ne? Obwohl er nur ein paar Tage da ist. Dadurch erleben wir hier, dass er gemobbt wird. Identitätsdiebstahl kann man unterstellen der Gruppe. Es wird sich als er verkleidet und dann wird irgendwie da rumgelungert, trottelmäßig bei den Verbrechern. Und die nehmen das dann zum Anlass, um den richtigen Earn zu entführen, der natürlich gar nicht weiß, wie ihm da geschieht. So, ne? Und Gaslighting spielt auch eine Rolle. Es ist dann zum Beispiel so, das finde ich auch richtig fies, dann schreibt Dietrich Kronstein in dessen Notizbuch, in Earns Notizbuch, wo er seine Gedichte reinschreibt, das klaut er sich dann und schreibt dann selber ein Gedicht über Earns Onkel, den bösen Polizisten. Und das findet dann der Onkel, verprügelt dann sein Kind oder droht ihm Prügel an, genau weiß ich es nicht mehr. Ich glaube, da schlägt er ihn dann an der Stelle. Und Earn denkt dann irgendwann, okay, ich kann mich gar nicht erinnern an dieses Gedicht. Ich war da wahrscheinlich schon müde, als ich das geschrieben habe. Ne? Also er wird dann auch noch verprügelt für eine Tat, die er nicht begangen hat. Also Wahnsinn.
Ja, und auch hier, wo ist die Motivation von Dicky Kronstein da gewesen? Also, dass er sich verkleidet wie Earn, ist schon rätselhaft. Und warum soll man jemandem ein Gedicht, ein Schmähgedicht auf dessen Erziehungsberechtigten schreiben? Also, was wäre der Sinn, wenn dieser Joke aufgegangen wäre? Es ist ja immer so, dass man dann hört, so, ach klar, die Figur, also Dicky bedauert es dann auch, was passiert sei. Das wird mehrfach gesagt, aber man fragt sich so, warum macht er denn diese ganzen grausamen Sachen, die dann letztlich etwas herbeiführen, was er ja so gar nicht gewollt hat. Also und Earn sagt immer zu dem Poesiealbum, in das er schreibt, Pösi-Album. Und das ist auch so das, weshalb er quasi als anders markiert wird. Ne, er ist vermeintlich dümmer, er weiß nicht, dass es Poesie heißt. Und es wird in dritter Person über ihn geredet, während er dabei ist. Das ist richtig, richtig fies. Also so, was meint er, sagt dann der eine zu dem anderen, als der was erzählt hat. Ne, und dann vielleicht ein Wort verdreht hatte.
Ja, das ist klingt so ein bisschen wie der ständige Kulturkampf, keine Ahnung, ja, du, keine Ahnung, was soll das für Musik sein, die du da machst, du kannst ja nicht mal Noten lesen, ne? Das ist so, also der Hinweis, dass das Pösi falsch ist und das Poesie heißt, ist ja schön, nur der eine, der halt aus Versehen Pösi sagt, der schreibt halt auch Gedichte. Und man selber nicht, man selber weiß nur, wie es richtig heißt. Das ist auch so eine ganz ekelhafte Position, aus der da argumentiert wird und sich lustig gemacht wird. Schreibt doch mal selber welche.
Ja, also es gibt ja diesen Gangster, um den sich dann der Fall dreht, der heißt Holland. Und es muss ja eigentlich immer der Gangster aufgebaut werden als richtiger krasser Antagonist, damit man auch selber ein Interesse hat, ihn zu Fall zu bringen. Und meiner Meinung nach ist der wirkliche Antagonist Dicky in dieser Geschichte. Also letztlich ist dieser Fall da mit den Autos, die umfrisiert werden, das sind, nimmt so 30% der Geschichte ein oder lass es, na 40 sind es nicht und der Rest ist eigentlich diese Interaktion mit Earn und der Gruppe. Also und emotional ist es 90%, was für mich übrig geblieben ist, wie dieses Kind da behandelt wird. Ja. Und wer da sein Peiniger ist. Was jetzt, ob jetzt irgendein Arschloch in einer Scheune ein Auto umspritzt, Felix, da fühle ich gar nichts. Aber wenn der arme Junge dann da seine Hände ausstrecken soll und der mit dem Rohrstock verprügelt wird, weil der andere ihm was in sein Album geschrieben hat, mit richtig böswilliger Intention, da habe ich was gefühlt.
Ja, ist ein bisschen wie das Erdogan-Gedicht auf jeden Fall, was Dicky da reingeschrieben hat. Was uns ja auch zu der letzten Figur führt, das Ensemble hier ist ja recht überschaubar, die aber eine ganz zentrale Rolle spielt und zwar in jedem Hörspiel von Geheimnis um, nämlich Herr Grimm. Herr Grimm, der Onkel von Earn, der mit dem Rohrstock schwingt privat. Ein Mann, der seine Emotionen auch kaum unter Kontrolle hat und schon auch einige Probleme haben dürfte. Vielleicht ein Kriegstrauma, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist hier der Endgegner der Spürnasen. Der Dorfpolizist, der fährt immer mit dem Fahrrad rum. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie bei Räuber Hotzenplotz. Also auch eher so Ende 19. Jahrhundert, so in der Art, ne? Und will halt auch mal einen Fall lösen, wird aber als zu dumm beschrieben, um es zu schaffen. Ja, wie fandst du diese Figur? Wie ist sie dir vorgekommen?
Ja, die ist natürlich sehr schwierig, weil sie ja dann gewalttätig wird an der einen Stelle gegen Earn. Und man muss dann so seine Läuterung auch mitgehen. Zum Schluss, ne, zum Schluss umarmt er ja dann das Kind und alles ist gut und er möchte das nie wieder machen. Aber es ist natürlich erstmal emotional schwierig, sich darauf einzulassen, dass die Figur jetzt doch positiv umgedeutet werden soll. Aber having said this, Felix, dieser Typ ist doch auch nur ein Opfer von Dicky. Also es beginnt ja, dass der von dem Fahrrad geholt wird, von dem Köter von Dicky, also von Purzel, ne, mit der Duschhaube, dass der vom Fahrrad fällt. Dass der, und dann sagt er ja, wie oft habe ich euch gesagt, dass euer Hund Mini anfallen soll. Und so geht's ja schon mal los. Und wie der, wie mit dem geredet wird, mhm, seitens der Kinder, also speziell eben durch Dicky, verachtungsvoll wird gegenüber dem Erwachsenen dann gesprochen. Und dann heißt es ja auch noch, dass in einer Nacht, da war dann dieser Herr Grimm nachts auch irgendwie, wurde irgendwo hingelockt und dann wurde er von einem gewaltigen Kerl angefallen. Und dann kommt raus, das war auch nur Dicky, der sich auch wieder nur einen Spaß gemacht, mhm, hat, indem er nachts in Verkleidung diesen Mann angreift, der, und ihn vorher wieder mal von seinem Hund vom Fahrrad holen lässt. Ich meine, wie unangenehm ist es, von einem Hund, von einem Fahrrad gestürzt zu werden? Stellt es doch mal vor. Da wäre ich aber auch sauer. Also warum diese Kinder nicht hinter Gittern sind?
Du, Dicky ist dann, als er volljährig war, ist ja auch Einzelkind, ne, ungebunden, ist er nach Hamburg gezogen, direkt in die Hafenstraße und hat dann so eine Linksextremistenkarriere eingeschlagen, ne? Hey, was hast denn du hier zu suchen? Ich hab schon als Jugendlicher Polizisten verprügelt. So, ne?
Ja, möglich. Arrogant genug wäre er für so eine unangenehme Karriere. Obwohl ich natürlich nichts gegen die Hafenstraße und die Bestrebungen, autonome Räume zu gestalten, hier sagen möchte.
Dennoch, du hast es schon erwähnt, Herr Grimm, mehr als schwierig. Man muss es sich wirklich mal anhören. Man möchte fast eine Triggerwarnung vorher aussprechen. So redet er und so erzieht er seinen Neffen Ern.
Nun wird der liebe Onkel dein dir einmal zeigen, was so eine Gemeinheit wert ist.
Zweimal zischte der Rohrstock auf die Handflächen. Ern schrie laut auf, doch Grimm tobte weiter.
Ja, Bürfchen, das war die gerechte Strafe für deine gemeine Dichterei.
Also ich sag mal so, dass Umfeld der Spürnasen, jetzt Ern nicht, den würde ich ausklammern, aber es muss schon als sehr negativ beschrieben werden, damit die noch als positiv durchgehen. Also das Niveau muss ich so irgendwie entsprechend gestalten, ne? Sonst klappt das hier alles nicht, sonst fällt es, glaube ich, zu sehr auf. Und dadurch ist ja auch der Sprecher hier von Herrn Grimm, der schreit ja auch die ganze Zeit nur rum, ist ja nur in diesem Modus eigentlich.
Ja, die Stimme ist auch richtig unangenehm, also diese schwarze Pädagogik, die wir da erleben. Und ich finde, man merkt eben auch diese Isolierung, ne, beim Mobbing, da geht es ja auch viel um Isolierung, dass eben die Gruppe sich gegen eine Person wendet, auch wenn sie es in dem Fall nicht in 100% überblickt und sie ist so alleine und dann ist sie dann jetzt dann mit diesem Onkel alleine, der gewalttätig ist. Also ich finde, diese Einsamkeit von Ern spürt man halt auch so ganz stark und die wird natürlich sehr befeuert, dadurch, dass auch die Stimme von diesem Herrn Grimm sehr gruselig ist. Also da hat man schon das Gefühl, dass es eben kein reflektierter Mann, sondern ein sehr emotionaler, enttäuschte Figur, groß, aggressiv. Auweia.
Ein kleiner Punkt auch noch, weshalb Ern die ganze Zeit gemobbt wird, ist, er kommt aus einem anderen Landstrich. So ganz nachvollziehbar ist das jetzt nicht, also welcher Dialekt hier zu Hause ist und welcher da nicht hingehört, aber er wird aufgezogen wegen seiner Sprache. Hören wir es hier mal.
Willst du noch immer eine Spürnase werden oder hast du bereits die Nase voll?
Klar, Spürnase, sag ich ja.
Was meint er?
Er meint, sagt er ja. Klar, sag ich ja.
Aufgezogen, das ist auch schon wieder ein Euphemismus. Also das ist, ja, also ich denke, du hast halt nicht so viel Platz in so einem Hörspiel und du musst eben jemand als anders, als minderwertig markieren. Und wie ist das? Er spricht die Sprache nicht gut. Das ist ja irgendwas, was ganz vielen Leuten auch schon zum Verhängnis geworden ist in irgendwelchen Beziehungen. Und ne, auch gerade, wenn du eben vielleicht aus einem anderen Land kommst. Und diese Abwertung finde ich schon mal ganz furchtbar. Obwohl ja Dicky, wie ich einmal gehört habe, sagt er, unterbrech mich nicht. Mhm. Ja, da habe ich auch, da stand ich vor den Boxen.
Ja, ich kann es mir vorstellen. Da legt er. Da legt er vor den Boxen.
Das heißt, unterbrich mich nicht. Ne? Da ist eine Wandlung im Vokal. Unterbrech mich nicht. Naja. Gut, ja, ich weiß es nicht.
Ja, ansonsten, ich habe schon gesagt, das ist, da sagen die da draußen jetzt wahrscheinlich wieder, was für ein Spießer. Okay, nehme ich gerne an, aber mir ist das wichtig, wenn mir gesagt wird in einem Hörspiel, wir haben Anfang Januar, dann will ich das hören. Dann will ich nicht, dass die Leute die ganze Zeit mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren zum Beispiel. Ständig wird nur Fahrrad gefahren. Man ist nachts im Wald, aber keiner, man hört keinen, der mal sagt, mir ist kalt. Oder man hört irgendwie die Schritte im Schnee. Das ist so eine schöne Akustik. Wir hatten das schon bei der Schwarzen Sieben. Das war ja auch so eine Winterfolge. Da hat man das aber gehabt. Ne? Hat man das Käuzchen mal gehört oder die Krähe oder was weiß ich was. Ne? Und hier hast du das halt gar nicht. Und das ärgert mich auch schon wieder. Also warum nicht Herr Grimm am Anfang von selber hinfällt mit seinem Fahrrad, weil es glatt ist. So, da wäre ich drin gewesen. Aber nein.
Nein, es muss der auf Kehle dressierte Purzel mit seiner Haube wieder machen. Obwohl es spiegelglatt sein sollte. Ja, aber ich weiß nicht. Also ich habe ja auch schon mal mit dir zusammen, wir haben ja auch schon mal Hörspielskripte geschrieben und man ist ja dann doch so verleitet, in diesen zwei extremen Wetterbedingungen schreiben zu wollen. So, ach, es ist ganz heiß, weil du weißt, das löst was aus. Da kannst du mit wenigen Worten und Andeutungen irgendwas erreichen und natürlich genau das Gegenteil auch. Oh, es ist so verschneit, knarz, knarz, ja, dann so Spuren, Schritte im Schnee. Also ich will sagen, Felix, du verlierst ja gar nicht so ein spezielles Szenario. Das gibt's ja doch noch. Kannst du dir irgendwann anders mal anhören? Mhm. Also weißt du, wenn sie jetzt auf Hawaii wären oder auf dem Mond, dann würde ich schon sagen, so das wäre jetzt ein bisschen schade, dass ich das nicht hören darf. Aber wenn mal wieder Winter ist und kein Schneemann gebaut wird, darüber bin ich hinweggekommen.
Na gut, wenn du meinst.
Ja, ich sag's nur, wie es ist.
Hinten raus dann das der große Showdown. Wir sehen ihn hier ja auf dem Cover angedeutet mit etlichen Fehlern. Sie klettern über die Mauer, finden dann in diesem Haus, das Haus, das nicht die Mühle ist, diesen Örn, wie er entführt wurde, und gehen dann nochmal weg, kommen dann nochmal wieder, haben die Polizei dabei und zack, ist alles vorbei. Verbrecher überführt, gut ist.
Oh, das ist mir, danke, dass du das nochmal erwähnst. Kann ich da kurz einhaken? Das nämlich auch noch eine große Verfehlung von Dicky, meiner Meinung nach. Also das andere Kind wird gekidnappt, ne, weil es aus dem Weg geräumt werden soll. Das ist ja eine große Gefahr. Und dann klettern sie da über ihre Mauer mit den Scherben und dem Sack, wie du es ja schon alles beschrieben hast, und finden dann Örn. Und dann sagt Dicky ihm, du musst jetzt hier bleiben, wir retten dich nicht, denn wir gehen jetzt und benachrichtigen die Polizei, denn wenn du jetzt mit uns weg wärst, dann würden ja die Räuber vielleicht merken, dass irgendwas nicht stimmt und würden dann scheinbar fliehen. Das heißt, es gibt nicht die Priorität, das Kind zu retten, sondern diesen Fall zu lösen. Und wenn das weiß ja Dicky nicht, wenn dann wieder die Gangster sagen, so, wir haben jetzt das letzte Auto umgespritzt und jetzt erschießen wir das Kind. Das hätte ja auch noch passieren können in dieser Nacht. Und das wird alles mit in Kauf genommen.
Ja, naja, aber geht doch gut aus. Ist doch alles super.
Ja, also das hat mir wirklich den Rest gegeben, dass der noch nicht mal dann mit abhauen darf. Nur zugunsten des Falles. Ja, ansonsten, als dann Holland, der Originalbösewicht, der bei uns jetzt nicht so eine große Rolle spielte, weil er absolut nicht wichtig ist, gefasst wird, da heißt es zum Schluss nicht, er muss ins Gefängnis, sondern, Achtung, es heißt, Holland war nun pleite. Also nachdem seine Geschäfte aufgeflogen sind und die Polizei ihn verhaftet hat. Felix, ich bin ja jetzt auch kein Wortklauber, aber müsste es nicht anders heißen? Das ist ja wie, wenn du jetzt die Mona Lisa klaust und wirst dann verhaftet und dann so, Felix Scharlau, jetzt musste er zu Hause umdekorieren. Hm. Weil du das Bild nicht mehr hast.
Ja, war nun pleite. Ich glaube, vielleicht hat man das früher auch mal übertragen verwendet. So nach dem Motto, er hat pleite gemacht, also war am Ende. Ne? Vielleicht muss das nicht nur auf Geld bezogen sein, habe ich mir noch überlegt, aber ich weiß es nicht genau. Dennoch ist Holland eine interessante Figur, sehr zeitgemäß, würde ich auch behaupten, denn Holland ist ja im Prinzip der Prototyp des Märzschen Unternehmers. Der hat ja nun mal, der arme Mann, da tut er mir wirklich leid, der hat nun mal tagsüber ein Geschäft, eine Autowerkstatt, die auch gut läuft mit mehreren Angestellten, und nachts im Zweitjob, ich weiß gar nicht, wann der schläft, macht er noch die ganze Nacht irgendwelche Umlackiersachen illegal, irgendwelche Hehlerware irgendwie umlackieren und verkaufen oder so. Mhm. Und dann funktioniert nicht mal das wirtschaftlich. Das ist schon traurig. Also da hätte ich auch gerne mehr von der Biografie erfahren, was ihn dazu gebracht hat.
Ach, das ist aber ein schöner Gedanke. Ah, du meinst, dass jemand, der eigentlich einen Job hat, davon nicht leben kann. Ne, das ist ja heutzutage im Dienstleistungssektor kann es ja durchaus sein, dass du drei Fahrräder fahren musst für Volt und Lieferando. Aber dass das auch für so jemanden, der wirklich dann auch Arbeitgeber in der Region ist. Ja, Friedrich Merz, vielen Dank.
Ja. Ansonsten die Sprecher hier, da sind ja einige Auffälligkeiten auch dabei. Ihr habt ja auch jetzt schon mehrere sicherlich erkannt. Vielleicht am zentralsten, ich sag nur TKKG Ante Portas, ist hier Günther Dockerill als Erzähler schon dabei. Hören wir ihn mal eben.
Der Einstieg in den Park von Ludwigslust verlief ohne größere Schwierigkeiten. Vorsichtig schlichen sich die drei dann an das Haus heran.
Und das kann jetzt irgendwie Zufall sein. Ich weiß nicht, ob der noch bei vielen anderen Reihen als Erzähler mitgewirkt hat. Aber da kann ich mir schon vorstellen, weil ja TKKG kurz danach startete, meines Erachtens, dass man da vielleicht bei Europa gedacht hat, ach, hier guck mal an, der macht das ja ziemlich gut, vielleicht nehmen wir den.
Könnte ich mir auch vorstellen, dass er sich damit empfohlen hat. Ne, könnte man bestimmt alles nochmal nachforschen, obwohl Günther Dockerill ist schon verstorben mittlerweile. Ich finde, es ist sehr ein dynamischer Erzähler, habe ich ja, glaube ich, auch schon gesagt, der dann auch mal sowas erklärt. Und ich finde es gut, in der Szene, wo das Kind geschlagen wird, da habe ich so das Gefühl, dass sich auch Günther Dockerill so ein bisschen windet und dass es ihm unangenehm ist, dass er versucht, das so ein bisschen abzufedern. Also das war ja 1979, wurde das Hörspiel umgesetzt, und die Geschichte stammt da aus den tiefsten 50ern oder 60ern, und man merkt, dass es dem Erzähler zumindest unangenehm ist, was er da sagt.
Ja, auf jeden Fall. Ansonsten Jens Wawritschek haben wir schon gehört. Da fiel mir nur mal wieder auf. Und es ist mir aber ganz, ganz oft aufgefallen schon, wenn ich ihn gehört habe, bei vielen, vielen Hörspielen, die vor den drei Fragezeichen mit ihm gemacht wurden, dass er auch hier und auch bei anderen Sachen regelmäßig immer schon viel weiter klingt als die Kinder oder Jugendliche, mit denen er da zusammen spricht, irgendwelche Banden. Also er wirkt da schon immer oder meistens als der reifere Sprecher, der viel mehr Intonationen drauf hat und einfach schon viel weiter ist in dem Job. Oder wie ging es dir?
Ja, ich finde, er klingt tatsächlich auch ein bisschen älter und aber auch so gemeiner, weil das ist natürlich auch die Rolle, dass er dann immer mal diesem Earn dann eins reinwirkt, indem er so ganz schlangenzüngig ironisch ist. Ja, wie du halt meinst, ja, mit deinem Poesiealbum. Also auch so, boah, das kann er richtig ausformulieren. Mhm. Also ich finde, der macht diese Gruppe total toxisch. Aber bewusst in dem Fall. Aber dass es so gut reinschlägt, naja, gut. Hat er vielleicht auch nicht gewollt, aber genau.
Ansonsten, wir sind fast bei der Recherche hier die Tränen gekommen vor Rührung. Der Sprecher von Theophil Grimm, dem Polizisten, Frank Strass oder Straß, ich weiß nicht genau, wie man es aussprach, er ist auch schon verstorben vor etlichen Jahren. Den finde ich aber auch super, den kannte ich auch aus anderen Hörspielen so diffus, und dann habe ich irgendwie ein bisschen gegoogelt und habe festgestellt, ach, ich kenne ihn ja auch als Sprecher einer ganz, ganz kleinen Nebenfigur, die aber immer wieder die Fans erfreut, wenn sie auftaucht, und zwar in unserem allseits beliebten, ach, ich sag nichts, wir hören einfach mal rein. Und zwar hören wir hier eine Synchronisation einer amerikanischen Fernsehserie, und wir hören zuerst Eckhard Dux, der den Main Character hier spricht, und daneben seinen Freund. Und das ist Theophil Grimm Sprecher Frank Strass, kurz vor seinem Tod.
Ich kann diese Strafzettel niemals bezahlen. Die werden rausfinden, dass ich ein Betrüger bin. Es ist vorbei, vorbei. Aber Smitty kümmert sich doch noch um meine Strafzettel, oder? Es gibt keinen Smitty mehr, du verrückter alter Mann! Ich verfluche den Tag, an dem ich den achtfingerigen Schlachter kennengelernt habe. Und was, wenn ich Smitty selber anrufen würde? Halt die Klappe!
Ja, Mickey kommt nicht oft, aber gar nicht so selten. Der Kumpel von Arthur Spooner bei King of Queens. Ne, Arthur, der bei Doug und Carrie im Haus im Keller wohnt. Und Mickey ist so ein bisschen der treu doofe Freund, der aber, glaube ich, auch einfach schon so ein bisschen seniler ist als er selber, dem er dann, mit dem er irgendwelche Geschäfte aufziehen will. Und er rafft's dann immer nicht oder er will Geld von ihm haben oder sonst was. Die Szene, wer die Folge nicht kennt, ich habe sie nämlich neulich wieder gesehen, ist ziemlich witzig und zeigt meines Erachtens, deswegen möchte ich es hier ausformulieren, obwohl es nichts mit diesem Hörspiel zu tun hat, wie gut King of Queens ist, wie gut das teilweise geschrieben war. Und zwar ist das eine Folge, ich mach's ganz schnell, wo Arthur Spooner vor der versammelten Mannschaft sagt, ich habe einen Freund, der kann euch die Strafzettel wegmachen. Alter Kumpel von mir, der zerreißt die einfach. So, und da merkt er, plötzlich werde ich geschätzt. Ich bin hier das fünfte Rad am Wagen, ich bin der unwichtige Rentner, aber jetzt kann ich all meinen Freunden und meiner Familie hier die Strafzettel kaputt machen, ne, weil ich diesen Kumpel da kenne beim Amt. Irgendwann stellt er aber fest, der arbeitet da, glaube ich, gar nicht mehr. Und er tut dann aber weiterhin so, als würde es immer noch funktionieren und zahlt die Strafzettel der anderen alle selber, weil er sich so freut, beliebt zu sein. Das ist ganz, ganz toller Moment, eine ganz, ganz tolle Folge, weil sie zeigt, wie gut Comedy nur funktionieren kann, wenn Drama mit dabei ist, ne? Weil die Geschichte einfach so gut ist und das Dilemma so groß ist. Und hier redet er mit seinem Freund Mickey darüber, dass das System einfach nicht mehr funktioniert, weil er die alle nicht mehr bezahlen kann, die fremden Strafzettel, die er bezahlen möchte. Naja, das nur nebenbei. Aber das habe ich auch, wenn man es hört, hört man es sofort. Aber ich wäre niemals drauf gekommen, dass das die gleiche Stimme ist wie in diesem Hörspiel.
Ja, da bin ich dir auch sehr dankbar, dass du das rausgefunden hast, weil so in diesen kleineren Rollen, da google ich eigentlich die Stimmen nicht so nach. Und schön, dass du das machst. Ja, King of Queens, das ist so das dritte Reich der Neuzeit für uns. Also da kommt unser Podcast immer wieder an.
Das stimmt. Das stimmt. Ja, ein interessantes Hörspiel, ganz gut gemacht, aber auch nicht richtig toll inszeniert und inhaltlich wirklich sehr grenzwertig, muss man ganz klar sagen. Andere sind nicht ganz so schlimm aus der Reihe. Hört's euch an. Wie gesagt, ihr könnt es überall tun, wenn ihr möchtet. Oder sogar auch kaufen noch das Hörspiel. Normalerweise wären wir jetzt am Schluss, aber ich habe wie immer vergessen, dass wir ja noch ein Quiz hinten raus haben. Das soll heute auch mal so ein bisschen diese Schwere, die diese Folge auch hatte, so ein bisschen weiter transportieren. Man soll so ein bisschen auch ein Gefühl kriegen für die Autorin Enid Blyton. Wir haben schon häufiger über sie gesprochen. Wir haben auch schon vieles angesprochen. Oh je. Es kann selbstverständlich auch sein, dass ich das Quiz schon mal gestellt habe, denn wir haben ja nun mal bereits schon 6 Folgen zu ihr gemacht. Seht es mir nach, wenn es so sein sollte. Aber ich glaube, das hatten wir noch nicht. Willst du deine Quizfrage haben, Linus?
Selbstverständlich. Ich hoffe, es geht wieder um ihren Hund.
Oh Gott.
Das ist doch so immer die Geschichte, dass die einen Hund namens Hitler hatte und mit dem Kinder oder so. Nee, das war...
Die hat mit ihrem Hund Hitler Kinder gehabt. Ist das das, was du gelesen hast?
Ja, ich wollte mal, das war jetzt so ein Meta-Gag, weil wir immer wieder darüber sprechen, über sie und den Hund und es wird immer abwegiger, an was wir uns erinnern.
Ne? Okay. Es geht in die Richtung, aber nicht ganz so. Obwohl, ehrlich gesagt, entscheidet ihr. Hier ist deine Quizfrage. Welches Detail aus dem Leben von Enid Blyton habe ich mir ausgedacht? Ich lese 4 vor, 1 davon stimmt so nicht. Im Alter von 31 Jahren sagte ihr angeblich ein Gynäkologe, sie habe einen Uterus wie eine 13-Jährige.
Okay.
Obwohl sie in den 1960ern eine Demenzdiagnose bekam, schrieb sie weiter und veröffentlichte sogar in ihrem Todesjahr 1968 noch 4 Bücher. Enid Blyton soll gerne nackt Tennis gespielt haben.
Okay.
Oder in Enid Blytons Autobiografie hat sie ihre erste Tochter komplett weggelassen. Eins davon habe ich mir ausgedacht, die 3 anderen sind überliefert, sage ich mal, scheinen zu stimmen. Was schwierig zu glauben ist, aber okay. Also, entweder das mit dem Gynäkologen, die Demenzdiagnose und sie hat aber noch jahrelang weiter Bücher geschrieben, sie soll gerne nackt Tennis gespielt haben oder sie hat ihre erste Tochter in ihrer Autobiografie nicht erwähnt. Was ist von mir ausgedacht?
Ja, also Felix, ich muss dir erstmal ein Kompliment machen. Das macht mich jetzt echt stutzig. Sehr, sehr schöne Möglichkeiten gibst du uns da vor. Also.
Aber da ja, egal was jetzt, egal ob du weißt oder rauskriegen kannst, was richtig ist, da ja drei davon stimmen, sagt das auch ziemlich viel über Enid Blyton aus und wenig über mich. Ne?
Ja, das stimmt natürlich, aber das muss man ja auch erstmal sich raussuchen. Und weißt du, wenn man so seltsame Hypothesen über eine Person aufstellt und man denkt dann so, okay, es ist eigentlich alles falsch oder alles wahr, also deshalb liegst du da ganz gut. Also ich finde, am seltsamsten klingt das mit der Gynäkologie. Da würde ich aber sagen, weil du ja auch ein zurückhaltender Typ bist, du würdest jetzt nicht so als Gag, ne, das wäre dann dein Beitrag wäre dann zu dem Quiz Gynäkologie und die Untersuchung. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass du so krass da reingehst. Deshalb würde ich sagen, das muss wahr sein. Gut, natürlich könntest du es auch, so würde ich es machen, ganz schlau, dass der Gynäkologe ihr gesagt hat, sie hat den Uterus einer 14-Jährigen und du sagst jetzt 13-Jährigen und damit ist es natürlich trotzdem falsch, aber es ist eigentlich eine wahre Geschichte. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass du das so nicht gemacht hast. Deshalb würde ich den Gynäkologen ausschließen. Ich würde auch das mit der Demenzerkrankung, klar, natürlich das... Das würde ich auch auf jeden Fall noch mitnehmen. Das mit dem, also eigentlich, oh, es ist echt schwer. Also wirklich bis jetzt für mich das interessanteste Quiz. Ich würde am liebsten noch stundenlang jetzt darauf rumhacken. Also am realistischsten ist ja, also das, was am nachvollziehbarsten ist, ist das zweite und das vierte. Vielleicht ist es deshalb falsch. Also das mit der Demenz und das mit dem, dass sie ihre Tochter nicht erwähnt hat. Ne, warum sollte man sich das ausdenken? Außer sie hat ihren Sohn nicht erwähnt. Also ich sage jetzt mal, es ist Nackttennis spielen.
Und die richtige Antwort, und damit meine ich die falsche Antwort, die ich mir ausgedacht habe, das Detail, das nicht stimmt... An den von mir behaupteten Sachen im Leben von Enid Blyton ist, dass sie ihre Tochter weggelassen hat in der Autobiografie.
Ach, sondern den Hund weggelassen.
Sondern den ersten Ehemann hat sie weggelassen. Ich habe tatsächlich genauso gemacht, wie du es mir eben unterstellt hast. Ich habe etwas genommen, was sogar auch noch stimmt, weil es gab so viele Sachen, wo ich dachte, scheiße, ich will mir gar nichts selber ausdenken. Vielleicht nehme ich einfach vier richtige Antworten und sag dann einfach, egal was du nimmst, ist falsch. Und sag aber nicht, was, ne? So. Und dann dachte ich, ja, das ist aber so gut eigentlich, ich kann mir gar nichts ausdenken. Also ich konnte mir wirklich nichts ausdenken, was auf dem Level ist, deswegen habe ich einfach das eine ein bisschen geändert. Also ja. Die Tochter hat sie erwähnt, den ersten Ehemann hat sie verschwiegen.
Ja, gut, also das hatte ich ja, ihr habt es ja gehört, das hatte ich ja, die Möglichkeit, das so zu inszenieren, hatte ich ja schon in Aussicht gestellt und dann ist es natürlich sehr schwer,
das
rauszufinden, weil ich hatte auch das Gefühl irgendwie, das ist alles gar nicht so was man dann irgendwie einwirft, weil es nicht stimmt, sondern das ist eigentlich alles so Enid Blyton Garn. Ja, aber hat mir richtig Spaß gemacht. Also beim nächsten Mal mache ich dich fertig im Quiz. Aber
ja, über die drei Senioren. 87, 92 und 104 Jahre. So.
Ja.
Überhaupt ja natürlich sehr interessant, dass du jetzt schon gespoilert hast, was wir das nächste Mal machen.
Ja.
Vielleicht machst du es ja einfach ganz anders. Das fände ich, das wäre so mein Vibe, jetzt was zu behaupten und es dann ganz anders zu machen. Weißt du, irgendwie, hey, einfach nur mal zu zeigen, so, wir sind der Dicky Kronstein. Du bist Dicky Kronstein 1, ich bin Dicky Kronstein 2 von Ausnahme der Rose. Ihr könnt uns einen Scheißdreck, wenn jemand Poesie schreibt, Arschloch, ja. Wir machen, was wir wollen. Fertig.
Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber dazu bin ich dann doch auch zu eine treue Seele. Also wenn ich den Leuten das gesagt habe, dann mache ich das auch. Und deshalb zum ersten Mal erfahrt ihr jetzt schon, was es in der nächsten Folge gibt. Die drei Senioren. Ich finde es wirklich klasse und höre es jetzt gerade ganz durch. Und wir nehmen, ich sag's auch einfach, die erste Folge, als wenn das losgeht. Freut euch schon mal. Felix, habe ich es ja schon angekündigt und er hat sich nicht mal die Mühe gemacht, reinzuhören, sondern hat uns das Geheimnis umgeschenkt und auch das war ein Gewinn, würde ich sagen.
Ja, Absolut, würde ich auch sagen. Dann sage ich hiermit Tschüss, möchte noch kurz den Gedanken dalassen, wenn ihr euch gerade, weil es ja passiert ist, vorgestellt habt, wie Enid Blyton nackt Tennis spielt, schämt euch, denn die Frau ist tot. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Aus Name der Rose.
Boom.